Herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu einer Reisefolge. Ich bin unterwegs in Bruchsal in der Vinothek La Part des Anges und neben mir sitzt der Andreas, der Besitzer der Vinothek. Das ist ein kleiner Interview-Podcast, in dem es darum geht, was macht die Weinfachhandlung einer Vinothek so besonders? Warum solltet ihr am besten Wein in der Fachhandlung kaufen? Wir haben uns über Onlinehandel ja schon unterhalten. Das wird auch heute Thema sein und über Supermärkte, aber das Nonplusultra ist und bleibt der Fachhandel und darum geht es heute. Herzlich willkommen, Andreas.
Hallo.
Hi. Du hast uns eingeladen hier in deine schöne Vinothek. Der Ort heißt nochmal, es ist nicht direkt Bruchsal, sondern
Bruchsal Untergrombach.
Untergrombach, genau, wenn man dich finden möchte. Schöne Vinothek. Wir haben eben schon eine kleine Rundführung von dir bekommen. Im Hintergrund läuft Rockmusik. Du sitzt hier im Ramones-T-Shirt. Das ist schon mal ein bisschen, sag ich mal, ungewöhnlich in der angeblich doch so steifen Weinbranche. Du bist scheinbar ein besonderer Typ. Den Eindruck habe ich bekommen. Vielleicht möchte ich kurz mal vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wie du da eigentlich dazu kamst, hier eine Weinbar aufzumachen.
Ja, mein Name ist Andreas Müller. Vinothek La Part des Anges, wie schon erwähnt. Und Bruchsal liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg, also eigentlich ein bisschen Diaspora. Und galt eigentlich auch als Ort oder Platz, in dem man unmöglich eine Weinhandlung machen kann. Umso mehr war der Reiz da, das zu tun, eben weil ich auch das Gefühl hatte, dass es hierher passt und weil es den Leuten gut tun würde, sich mehr mit Wein zu beschäftigen und den Wein auch mehr wertzuschätzen. Umgekehrt fand ich eben auch die Weinhandlung, die es gab in Karlsruhe, nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Ich hatte sehr früh den Eindruck, dass man das auch ganz anders machen könnte. Mhm. Und dieser Eindruck hat sich eben über Jahre verfestigt. Ich habe dann aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit viele Reisen machen können, viel Weinhandlungen besucht, natürlich auch sehr, sehr viel Winzer besucht und mir überall ein bisschen was abgeguckt, aber vor allem auch viel Dinge bemerkt, die ich nicht so toll fand. Und das war am Anfang so ein kleines Spiel, das ich so mehr mit mir selbst gespielt habe und das dann gewachsen ist. Mhm. Und dazu kam eine berufliche Unzufriedenheit, die eigentlich nur monetär zufriedenstellend war, aber von der Erfüllung mir wenig gegeben hat.
Okay.
Und dadurch sind wir dann ein bisschen in diese ganze Schiene hineingewachsen. Ich habe mich immer mehr beschäftigt. Mein Weinkeller ist gewachsen. Das Interesse an Wein wurde immer stärker. Und irgendwann habe ich mit meiner Frau dann gesagt, du, ich würde eigentlich, glaube ich, ganz gern mich wieder selbstständig machen, da ich ja in früher Jugend schon einmal selbstständig war.
Okay, spannend. Möchtest du darüber ein bisschen mehr erzählen, weil du sagst, du hast beruflich mit Wein zu tun gehabt, du warst vorher schon irgendwie selbstständig, jetzt kam das alles dann kombiniert wieder zusammen. Wo war die Unzufriedenheit und wie kamst du mit Wein dann in Kontakt beruflich?
In Kontakt kam ich schon in sehr, sehr, sehr früher Jugend. Mein Opa war Winzer und da bist du natürlich im Weinberg aufgewachsen. Es gab damals noch Landwirtschaft dabei, auch mit ganz normaler Tierhaltung, und wobei der Wein schon ein kleiner Schwerpunkt war. Und da war es einfach selbstverständlich, dass auch Wein auf dem Tisch stand, dass Wein zum Alltag gehörte, aber auch, dass man den Wein wirklich gesellig genossen hat und nicht gesoffen,
ja, sozusagen.
Und das war für mich ein ganz, ganz normaler Umstand. Und als ich dann so älter wurde, mein Opa war dann gestorben, als ich so 14 war, hat sich die Weinwelt ein bisschen verändert. Es wurde snobistisch, die ganze Geschichte, habe ich den Eindruck gehabt. Das war nur noch eine elitäre Geschichte. Ja. Und die normale Bevölkerung ist eher zum Bier abgewandert. Die bezahlbaren Weine waren oft auch uninteressant. Und das habe ich so eher so am Rande registriert. Bin dann viel gereist, war im Napa Valley. Wir waren in Italien natürlich, waren Spanien, waren Frankreich. Immer automatisch in Weinregionen. Mhm. Heute habe ich mir gefragt, ob das bewusst oder unbewusst war. Ich habe da keine Antwort drauf, aber es war einfach so. Und dadurch kam halt dieser Kontakt zu Wein, wurde immer enger, und natürlich auch mein Bild vom Wein wurde ein anderes, als ich es in früher Jugend hatte.
Ja.
Die Weine von meinem Opa waren natürlich sehr, sehr rustikal. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, untrinkbar. Aber es war halt das, was die Bevölkerung damals zu sich genommen hat. Und wenn ich heute Leute treffe, die mein Opa kannten, meinen, der hat schon immer etwas besseren Wein gemacht.
Okay.
Ich wollte die anderen nicht trinken. Und dadurch ist es halt so ein Bild entstanden von der traditionellen Erzeugung bis zur großen, weiten Weinwelt, das irgendwie zusammenzufassen.
Spannend, spannend. Ja, cool. Aber du hast dann trotzdem den Eindruck gehabt, okay, ich muss jetzt nicht hier, du sagst schon Diaspora, hier ist ja eigentlich wenig und da dann eine Weinbar aufmachen. Ja, jetzt mal blöd gesagt, was hat deine Frau denn dazu gesagt?
Also der bin ich bis heute dankbar, weil sie mich eigentlich immer hat machen lassen, was ich tun wollte. Hat auch nie und in einem Moment gesagt, mach das nicht oder ist zu gefährlich oder zu riskant. Und weil uns ging es zu dem Zeitpunkt ja eigentlich finanziell ganz gut und wir waren im sicheren Ufer, aber wir haben uns auch beide nicht wohl gefühlt. Wir haben in der gleichen Firma gearbeitet und es war für uns beide nicht sonderlich befriedigend.
Okay.
Und von daher hat sie das eigentlich von Anfang an unterstützt. Auch in dem Wissen, dass wir dass uns klar war, dass wir erstmal 3-4 Jahre vom Wasser und Brot leben müssen.
Ja, okay.
Und das kam letztendlich auch so dann.
Mhm.
Aber die Bereitschaft war da, das Wissen um diesen Umstand war da und von daher war es für uns nicht ungewöhnlich jetzt.
Und der Druck sozusagen aus dem Job, dem unglücklich machenden Job rauszukommen, war scheinbar so groß, ja. Dass du sagtest, okay, ich uns geht zwar gut, aber ich will noch mal was reißen, ich will noch was riskieren.
Nee, ich würde nicht sagen, das war kein Druck da, das war der Wille.
Ja, okay.
Das war ausschließlich der Wille. Also einen Druck hatte ich da nicht. Ich hätte noch heute arbeiten können. Mein damaliger Chef, mit dem ich mich immer noch ganz gut verstehe, kam wirklich 15, 20 Jahre an, hat immer wieder ein Angebot gemacht und das bis heute können wir da jederzeit zurückgehen, aber die Zufriedenheit hier im Geschäft war nicht immer so stark, dass ich da keine Sekunde drüber nachgedacht habe.
Ja, schön, das ist ja eine tolle Motivation zu sagen, ich will das unbedingt, ich mache das und dann noch mit den, ich sag mal, widrigeren Umständen der regionalen Lage. Ja, du hast gesagt, ich will es beweisen, ich zeige es denen, dass das hier klappt oder das ist der Ansporn für mich, hast du eben gesagt, dass es Diaspora ist, dass es schwierig ist und ich kriege das hin. Woher kommt dieser Ehrgeiz?
Also erstmal muss ich sagen, es war überhaupt kein finanzieller Background. Ich habe mir ums Geld keine Gedanken gemacht bei der Geschichte. Das ist, mag heute naiv klingen, aber ich weiß nicht, dass ich einen Freund hatte, der damals BWL studiert hat und mir dann halt gesagt, du musst so kalkulieren, die Kosten musst du reinnehmen. Da habe ich ihm sogar gesagt, weißt du, wenn der Wein 10,80 Euro kostet oder damals D-Mark, 10 D-Mark 80 und ich verkaufe dann 3 Flaschen im Monat und für 9,95 würde ich halt einfach 4 Kisten verkaufen, dann muss ich 9,95 verlangen. Also es war immer eine Bauchgeschichte und es ist bis heute geblieben.
Ja.
Und das fand mein Steuerberater zum Beispiel auch am Anfang beängstigend bis belustigend, die ganze Geschichte. Und hat mich auch oft reingebeten, von was wir eigentlich leben. Aber es war wirklich der Punkt, dass wir alles, was an Geld reinkam und wir nicht zum dringenden Überleben gebraucht haben, komplett in den Laden gesteckt haben.
Mhm.
Und dass einfach eine schöne Auswahl da war, dass wir mehr und mehr Direktimporte machen konnten. Auch das war von Anfang an Ziel. Wir hatten auch von Beginn weg Direktimporte, aber es sollte irgendwann halt mal die 100%-Marke erreichen, dass wir direkt mit den Erzeugern arbeiten. Und den Weg sind wir einfach stur gegangen, ohne uns Gedanken zu machen. Interessant ist vielleicht noch, wie es zu Unterkrombach kam.
Mhm.
Natürlich haben wir einen Bruchsal gesucht, zunächst, auch in Karlsruhe. Und die Mieten waren aber so hoch, dass wir da schon ein bisschen Angst hatten vor dem Druck, der dann zu stark, eben dann wäre Druck da gewesen. Und ich habe dann irgendwann eine Broschüre von der Kette in die Hand bekommen und deren Kriterien, nach welchen sie eben den Standort ausgesucht haben. Und der Standort war eben an entlang stark frequentierter Straßen, etwas außerhalb der Stadt, auf dem Heimweg der Kunden.
Ah ja.
Ich habe direkt auf der B3 gewohnt, die meistbefahrene Straße Deutschlands, und direkt unter uns war eben ein Drogeriemarkt. Ich war nie in den Drogeriemarkt drin, habe den mal betreten, bin einfach wieder rückwärts raus, weil er einfach für mich schrecklich war.
Ja.
Habe dann aber immer wieder runtergeguckt und gedacht, im Prinzip passt es. Draußen hang ein Schild zu verkaufen, das passte auch. Bin ich also wieder reingegangen. Habe mir das näher angeschaut, hatte 100 Quadratmeter, habe mir dann die Mieten oder die Miete angeschaut, die hätte auch gepasst. Und da habe ich gesagt, Mensch, eigentlich hast du da gute Voraussetzungen.
Ja.
Du kannst direkt vor der Haustür machen. Du hast da eben auch ein paar Dinge, die naheliegen. Ich hatte im Haus, in dem wir damals wohnten, auch einen alten Gewölbekeller, wo ich eben Wein lagern konnte und zwar sehr gut lagern konnte. Ja. Zwar mit extremem Aufwand, du musst das alles runtertragen, aber wie gesagt, die Arbeit habe ich da noch nie gescheut und von da war das auch kein Kriterium. Und dann haben wir uns eigentlich recht kurzfristig entschlossen, den Laden gegenüber zu nehmen in Untergrombach.
Wahnsinn. Und wann war das? Welches Jahr?
Das war 2000, also vor 20 Jahren jetzt. Ja.
Okay, krass. Ja, weil du jetzt D-Mark angesprochen hattest, habe ich mich gleich gefragt, okay, wann war das denn? D-Mark kenne ich noch, also jung bin ich nicht, aber aber es ist schon eine Weile her auf jeden Fall. Okay, ja, das klingt ja auf nach einer Erfolgsgeschichte. Immerhin ist es dann jetzt ja auch schon 20 Jahre her. Respekt. Du hast eben jetzt kurz schon angesprochen, was dann so das Konzept war. Also in die Richtung kamst du ja schon, weil du gesagt hast, okay, du willst hier Weine machen oder Weine verkaufen, die irgendwie handwerklich gemacht sind. Du willst mit den Erzeugern direkt in Kontakt, du willst direkt Importe machen und irgendwann 100% direkt Importe. Hast du das geschafft?
Ja, wir sind heute sehr, sehr, sehr nah dran an diesen 100%. Ja. Also mittlerweile, sie hatten eine Phase, in der wir die 100% komplett erreicht haben. Inzwischen haben wir eine Phase, wo wir auch mal Weine aus Nischenregionen einfach auch zukaufen, weil es Sinn macht und weil man die Ware auch nicht frisch da hätte dann immer. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bianco di Custoza gefragt ist, dann verkaufst du da keine Palette davon und deswegen kauft man da mal ein paar Kisten. Aber auch da versuche ich dann, die bei Kollegen zu kaufen, die das eben im Programm haben und die dann wieder zum Beispiel von uns wieder Weine beziehen.
Okay, also ein Geben und Nehmen sozusagen.
Ja, genau. Da muss ich dann versuchen zu ergänzen. Das funktioniert mit manchen Kollegen wirklich ganz gut. Es gab aber auch leider Fälle, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, wo es ausgenutzt wurde.
Ja, die Erfahrung, die man im Geschäft halt sammelt. Ne?
Genau.
Gehört wahrscheinlich leider auch dazu, aber es ist ja schön, dass es auch Gegenbeispiele gibt. Ne? Ja. Wie würdest du denn euer Konzept beschreiben, weil du jetzt ja schon so ein bisschen darauf eingegangen bist, Direktimporte, Kontakt mit Erzeugern. Wenn man jetzt hier reinkommt, sieht man eine bunte Auswahl. Wir sind eben schon ein bisschen rumgegangen, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich, ja, wir haben hier deutsche Weine. Also schon relativ viel von Europa, auch ein bisschen Übersee. Aber wie würdest du jetzt eure Auswahl und das Konzept des Ladens zusammenfassen?
Also damals war es mir ganz, ganz wichtig, dass die Weine auch bezahlbar sind. Es war eben die Weinszene oder Weinhandelsszene 2000 war, wie gesagt, sehr, sehr elitär. Auch meine ersten Erlebnisse mit Weinhandlungen waren dermaßen. Ich kam, ich weiß nicht, als 18-Jähriger aus Portugal zurück und war da infiziert, auch sehr stark infiziert von Pottwein. Mhm. Ich wusste aber beim besten Willen nicht, was ich getrunken habe damals und habe dann eben versucht, diesen Geschmack wieder zu finden. Und das war für mich so ein Anliegen. Bin dann auch in Weinhandlung rein und wurde halt sehr herablassend als 18-Jähriger behandelt. Und das war alles, wie gesagt, sehr, sehr hochnäsig. Mhm. Und das habe ich gar nicht in Einklang gebracht mit dem, wie ich aufgewachsen bin. Also da, wo der Weinkrug auf dem Tisch stand, wo die Leute zusammensaßen, wo die Geselligkeit da war. Und das war so ein komplettes Kontrastprogramm. Und wie gesagt, das war auch, glaube ich, so der Initialfunke, dieser erste Weinhandelsbesuch, zu sagen, eigentlich musste doch das ganz anders funktionieren. Wein ist ein Getränk fürs Volk, vom Volk und soll auch für alle da sein. Und deswegen auch war es mir ein Anliegen, bezahlbare Weine im Programm zu haben. Ich habe dann wirklich auch Händler, Winzer genervt und gesagt, ich will Wein haben, der unter 10 D-Mark kostet. Gab es damals praktisch gar nicht, was auch daran lag, dass die Weinhandlungen ihr witzig kalkuliert haben, teilweise mal 3, man kennt es halt aus der Gastronomie und so weiter. Ja, und ich habe dann auch ganz anders kalkuliert. Ich wollte, dass dann eben die Leute hier reinkommen können und auch Wein bekommen, den sie bezahlen können. Das war mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Danach habe ich auch umgeschaut. Erstmal das Handwerkliche war gar nicht so das Riesenthema, weil es damals fast selbstverständlich war.
Ja.
Es gab für den Fachhandel eigentlich nur kleine Winzer, die einem zu klein waren für die Supermärkte und die, die in den Supermärkten standen, waren für uns interessant.
Klar.
Dass sich diese Überschneidung von heute gab es in den ersten 8 bis 10 Jahren kaum.
Mhm.
Und daher auch nicht die Problematik.
Ja. Wie kamst du dann an die Winzer ran? Bist du dann wirklich auf Reisen immer gewesen? Hast du die dann gleich angesprochen? Oder war so Fachmessen? Wie hast du das gestaltet, deine Weinsuche sozusagen?
Ich hatte eben von den Weinreisen einige Kontakte noch. Ich habe dann mir ein Jahr Auszeit genommen, bevor wir den Laden hier eröffnet haben, wo wir uns dann wirklich ganz intensiv da auch reingearbeitet haben und eben auch so weit möglich Winzer im In- und Ausland besucht haben. Noch zwei größere Reisen ins Ausland gemacht haben und viele kleinere eben in Deutschland. Mhm. Was mir übrigens auch sehr, sehr wichtig war bei dem Thema, war Regionalität. Mhm. Ich wollte regionale Winzer im Programm haben. Bis zu dem Zeitpunkt hatte keine einzige Weinhandlung in der Region einen Winzer aus dem Kraichgau. Keine einzige. Selbst Baden waren dann auf die großen Jona und Salva, in die Narben eigentlich Huber, beschränkt. Es gab kaum etwas, was wirklich jetzt von kleineren Winzern kam. Auch das war mir komplett unverständlich, weil ich auch von Anfang an so diese Besenwirtschaftsszene kannte. Hast du also die kleinen Winzer, hast gewusst, wie die produzieren, dass die teilweise ganz anständige Weine machen.
Klar.
Und auch das haben wir dann versucht zu transportieren.
Ja, schön. Ja, unglaublich eigentlich. Heute ist es ja, ja alles regional, think global, act local, so irgendwie. Das ist ja jetzt das Motto. Eigentlich seit 2016 so gefühlt, ja, jeder möchte irgendwie das Regionale fördern. Das sehen wir hier auch, ne? Wir haben ja auch Deutschland hier. Nichtsdestotrotz hast du ja auch Weine aus Portugal. Wie würdest du sagen, läuft das und warum sagst du, du möchtest den Menschen auch Weine aus Portugal oder aus Frankreich anbieten? Wir hatten es ja eben schon über die Region Frankreich, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber genau, wie passt das in euer Weinkonzept?
Gut, Portugal ist dann von daher schon sehr, sehr spannend, weil sie sehr stark mit autochthonen Rebsorten arbeiten. Man hat eben nicht diese Cabernet-Schwemme, die man im Rest der Welt hat. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Es gab schon ein paar Tendenzen, dass da auch international gepflanzt wurde. Fand ich komplett unnötig. Damals, also jetzt wieder diesen Blick zurück, waren die Weine auch noch durch die Reihe nicht sehr traditionell erzeugt. Also mit Füße stampfen und man hatte wirklich sehr rustikale Weine, die eigentlich sehr nah an diesem Orange-Thema waren, wo wir heute als Trend haben. Also die Weine wurden auf der Maische noch vergoren, mit Füßen getreten und dadurch hatten sie auch dann nicht harte Tannine, brauchten viele Jahre, um trinkbar zu werden. Und es war ein ganz spannendes Land mit Weinen, die eben anders waren und für mich war ja, wie schon vorhin erwähnt, auch die mit 18 Portugal eine Initialzündung mit dem Portwein.
Ja.
Und wir hatten damals, kam auch gerade der Dirk Nieport so richtig raus. Mhm. Und die Portweine von Dirk Nieport waren eins der ganz großen Aha-Erlebnisse für mich auch. Und ich kann mich doch heute an eine Probe erinnern, als Dirk an der Messe stand mit 5 Portweinen von 1947 bis 1957. Die ganze Messe war relativ voll, bei ihm war Platz. A, weil Portwein eben noch nicht das große Thema war, er noch lange nicht den Namen von heute hatte. Und B, weil es natürlich auch schlauer gewesen wäre, mit normalem Wein anzufangen.
Ja.
Ich als Portwein-Fan habe dann natürlich die Gunst der Stunde genutzt, bin direkt dahin gerannt, meiner Frau, mit der Nicole, und habe dann die Weine probiert. Und bis heute eigentlich, muss ich sagen, mit das größte Weinerlebnis für mich. Also es war, wir haben danach dort auf der Messe Weine probiert, die 100 D-Mark gekostet haben, was ja heute bestimmt 150, 200 Euro entspricht, weil es auch sehr, sehr ungewöhnlich war, einen spanischen Wein so für 100 D-Mark zu bekommen. Und die haben geschmeckt wie ein dünner Landwein gegen diese Portweine vom Volumen, vom Abgang, von der Intensität, von allem. Die waren alle top trinkbar. Es war ein riesen Weinerlebnis. Und von daher war für mich von Anfang an klar, dass Portugal ein fester Bestandteil sein muss in unserem Programm.
Ja, schön. Eigentlich aus einem Weinerlebnis von dir sozusagen geboren und jetzt möchtest du das weitergeben, ne?
Genau,
ja. Cool, ja, stark. Gerade noch gesehen, Schaumwein habt ihr auch am Start. Das ist ja ungewöhnlich, würde ich fast sagen, dass man so eine schöne Auswahl an Schaumwein kriegt. Auch deutsches, ne? Also ich glaube, Raumland habt ihr hier stehen.
Ja, ganz elementar,
ja. Ja, ja. Geht das gut?
Es ist natürlich, wir leben hier in der Nähe zu Frankreich, wir beide. Ja. Und in Frankreich hast du keine Sektsteuer und der Deutsche möchte es natürlich billig.
Ja.
Und von da ist es schon ein kleiner Kampf, immer das zu machen. Aber gerade natürlich die deutschen Sekterzeuger haben sich unglaublich gut entwickelt. Raumland ist für mich, und das sage ich ganz bewusst, weltweit der interessanteste Sekterzeuger oder Schaumweinerzeuger vom Preis-Genuss-Verhältnis.
Ja.
Das ist, was du dafür dein Geld bekommst, ist unglaublich und eigentlich fast unfassbar.
Würde ich unterschreiben, ja.
Und von daher unterstütze ich den sehr, sehr gern. Ist hier Ich habe dir vorhin den Begriff Countryside Area genannt. Immer noch natürlich harte Arbeit. Aber wenn natürlich jetzt jemand reinkommt, der Champagner will, frage ich ihn erstmal, warum wollen Sie Champagner? Muss das draufstehen? Oder wollen Sie das Erlebnis eines großen Schaumweins? Und wenn Sie das Erlebnis haben wollen, laufen Sie mit einer Flasche Raumland wieder raus.
Ja.
Das ist definitiv. Und wir haben aber auch viel Erfolg mit Cremant, zum Beispiel aus Limoux, von Emery, Sieur de Arc, der einfach noch in dieser Schwelle unter 10 Euro ein tolles Preis-Genuss-Verhältnis bietet. Und haben auch tolle Prosecco-Erzeuger, also mit Le Contest, ein kleineres Haus, das aber auch natürlich schon verglichen mit deutschen Erzeugern schon ordentliche Mengen macht, aber auch eine tolle Qualität bietet.
Ja, spannend. Ja, jetzt kommen wir schon mitten ins Thema eigentlich rein. Du sagst, du empfiehlst deinen Kunden dann den Raumland. Ja? Die Kunden kommen hierher und suchen schon etwas Bestimmtes. Wie ist das jetzt in der Weinhandlung? Wie gesagt, im Supermarkt hast du deine Regale, da ist auch niemand, der dir hilft. Da bist du auf dich allein gestellt und kaufst oft, oder ich sag mal, die Weininteressenten, die sich jetzt nicht so gut auskennen, die kaufen nach Etikett. Kaufen vielleicht nach irgendwelchen lustigen goldenen Medaillen, die da drauf kleben. Und online vertraut man dann auf den kleinen Text, der da drunter steht. Was würdest du sagen, unterscheidet denn deine Weinhandlung und vielleicht oder Weinhandlungen, Vinotheken, wie auch immer man es nennen möchte, von diesem Massenangebot?
Ja, ich glaube, da können wir jetzt verallgemeinern, dass wir Weinhändler natürlich unsere Kundschaft kennen sollten. Relativ schnell. Also ich habe auch wirklich einen Kunden Wein aus der Hand genommen, wo ich wusste, das geht nicht gut, die beiden miteinander. Und natürlich auch wissen, welche Statung ein Wein momentan hat. Will jemand reife, will jemand junge Weine? Du solltest den Typ relativ schnell einschätzen können, auch wenn er ein Geschenk sucht. Für wen ist das Geschenk? Mhm. Und da kann man euch sehr individuell beraten. Das ist natürlich der große, große Vorteil, den wir haben und den wir auch nutzen müssen. Und die Leute halt auch zu überzeugen, wiederzukommen. Das ist der schwierige Punkt. Du musst Parkplätze bieten können, was bei uns in der Tat manchmal ein kleines Problem ist. Du musst viel Service machen und das übersteigt schon den normalen Aufwand, den man jetzt in einem herkömmlichen Geschäft hat. Also mit einer 40-Stunden-Woche kommt man hier nicht weiter. Das ist einfach natürlich ein riesengroßer Aufwand, der auch vom Wochenende nicht Halt macht.
Ja. Wann habt ihr immer geöffnet? Von wann bis wann?
Also wir haben geöffnet eigentlich nur 24 Stunden. Aber wie gesagt, dieser ganze Rahmen, der damit fährt, von Onlinehandel, den wir untergeordnet bei uns auch mitmachen, gerne mitmachen auch inzwischen. Darum kümmert sich übrigens der Phil, der die ganze Geschichte jetzt hier auch in die Wege geleitet hat und da einen super Job macht. Und bis hin zur Belieferung von Gastronomie und halt auch privat Kunden zu beliefern in der Region.
Ja.
Also auch Wein auszufahren.
Ja, klar.
Und halt, was bei uns ganz, ganz viel Arbeit beansprucht, ist natürlich, wir haben ein externes Lager, das halt auch gepflegt werden muss.
Ja, das ist auf jeden Fall viel Arbeit. Das habe ich mich eben schon gefragt, ob denn alles, was hier ausliegt, ob da jetzt dann noch ein Lager hinten dran steht und wie ihr das bewerkstelligt. Das ist ja auch logistisch dann echt nicht so einfach zu wuppen wahrscheinlich. Ne?
Nee, das muss alles unter verschiedenen Gesichtspunkten gehandelt werden. Wir hatten vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen ein Angebot hier, einen anderen Laden zu übernehmen, wo das Lager dabei gewesen wäre und. Aber wir konnten uns letztendlich nicht davon überzeugen, dass wir das finanziell stemmen können. Es wäre natürlich leichter gewesen, das Lager dabei zu haben. Und so haben wir das Lager aber auch einen Kilometer entfernt von hier.
Okay.
Und also ein großes Lager auch.
Ja. Machbar, ja. Ja, wie entwickelt sich das? Du machst das seit 20 Jahren hier im stationären Weinhandel. Das hört man immer wieder, das funktioniert nicht. Da gibt es Jacques, hier die Kette und die Supermärkte, die Druck machen, Onlinehandel macht Druck. Wie empfindest du das als Fachhändler, was da von außen quasi an Massenprodukten, aber auch an Massenangeboten, die auch mittlerweile immer individueller werden? Wie empfindest du das und wie geht ihr damit um?
Ja, wir hatten gleich zu Beginn unseres Gesprächs, also unseres noch privaten Gesprächs, zum Zeitpunkt gesagt, dass man sich hier natürlich ständig neu erfinden muss. Generell glaube ich, dass es in Deutschland kein Interesse an kleinen Einzelhändlern gibt mehr. Ich glaube, ganz besonders nicht von Startseite her und auch vermehrt von der Käuferklientel, die jetzt heranwächst. Man nimmt es gerne in Kauf, kauft da mal Geschenke, aber so den Wein immer rumschleppen muss, lässt man lieber ins Haus kommen. Das ist dann immer so ein Thema von Nachhaltigkeit und ja, ich glaube, wenn es ans eigene Wohlbefinden gibt, sind die wenigsten Leute nach wie vor nachhaltig. Da geht eine Schere auseinander und die klafft halt ganz stark im persönlichen Egoismus. Und es wird mit sich in den nächsten Jahren für alle kleinen Einzelhändler sehr schwierig bis unmöglich, sich am Leben zu halten. Mhm. Glaube ich schon.
Deswegen auch der Schritt, in den Onlinehandel einzusteigen?
Nein, wir waren schon vor 20 Jahren Onlinehandel drin, war immer ein Bestand von uns. Wir waren aufgrund verschiedener Verordnungen, Bestimmungen ein wenig verunsichert ein Jahr lang, sind dann eben aus der Geschichte ausgestiegen, wollten es erstmal beobachten und uns dann aber auch neu aufstellen. Wie ich schon erwähnt, hat es dann der Film gemacht, indem wir eine komplett neue Seite gemacht haben, die auch für uns leichter zu be- und verarbeiten ist.
Okay. Und dann merkt ihr dann Aufschwung?
Wir machen das jetzt ein halbes Jahr richtig konkret und ja, wir sind eigentlich mit dem, was bisher passiert ist, ganz zufrieden. Auch weil wir eigentlich Kunden haben, die ein bisschen auch den Kontakt suchen, mit denen man sich auch austauschen kann, wenn mal was nicht so geklappt hat, sprich der falsche Jahrgang kam und so. Und klappt bis jetzt wirklich sehr, sehr schön. Ist auch ein angenehmes Arbeiten. Okay. Also wir haben da auch nicht vor, jetzt richtig groß oder richtig breit einzusteigen. Es soll immer nur ein Standbein sein.
Okay. Das klingt so, als würdet ihr quasi die Vorteile, die ihr hier habt, ja, also den persönlichen Kontakt, auch versuchen, im Onlinehandel weiterzuführen.
Genau, ja.
Das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn da die Masse an Leuten ja eventuell ein bisschen größer wird. Ne? Wenn du jetzt jemand beraten müsstest, der in seiner Weinreise relativ am Anfang steht, ja, der sich nicht so gut auskennt, aber sich dafür interessiert, im Restaurant vielleicht gerne Wein trinkt. Wieso sollte der sich an euch wenden, an euch Fachhändler? Warum sollte der in eine Vinothek oder in eine Weinhandlung gehen und vielleicht nicht online kaufen? Oder sollte er vielleicht online kaufen? Wie stehst du da zu dieser Klientel an Weinkunden?
Naja, natürlich ist die Beratung dann sehr, sehr elementar, um nicht die Lust zu verlieren, indem man falsche Dinge nachher kauft oder verkauft bekommt. Ich habe da ein gutes Beispiel. Ich hatte vor 4 Wochen Kunden da, die jetzt Single Malt Whisky trinken wollten und ihnen wurden dann von Bekannten dann gleich Isla Whisky angeboten bzw. gekauft. Und die waren natürlich ganz erschüttert von dem Geschmacksbild, das ich ihnen da bot. Also Isla Whisky ist sicherlich eher Whisky-Trinker Endstadium für die, die es noch nicht kennen. Sehr rauchig, sehr extrem. Und die habe ich eben etwas probieren lassen hier erstmal, das ein bisschen milder ist, ein bisschen leichter zugänglich. Und von dem waren sie auch dann ganz begeistert und haben sich gleich für eine Whisky-Probe angemeldet und haben da auch dann Zugang zum Thema gefunden. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle an unsere Anfänge erinnern können. Wie haben wir selbst mit Wein angefangen? Keiner von uns fängt einen trockenen Bordeaux an, der eigentlich noch 3-4 Jahre liegen sollte, sondern viele von uns Älteren jetzt sind damals über die Überseeweine oder über Portweine und solche Geschichten an Wein gekommen, die ein bisschen runder waren, ein bisschen saftiger, eigentlich das Geschmacksbild, das heute zum Beispiel Primitivo bietet.
Ja.
Und ich würde jetzt jemand, der neu hereinkommt, gerade so diesen Übergang sucht von trockenen Weinen oder von halbtrockenen oder süßen Weinen zu trockenen, eben zum Beispiel etwas wie Primitivo anbieten, Negramaro oder auch inzwischen gibt es auch in anderen Regionen Weine, die ganz ähnlich ausgebaut werden.
Also würdest du schon den Kunden auch so abholen, wo er gerade steht eigentlich und den dann da heranführen? Ja? Jetzt hast du angesprochen Gin-Probe, das ist dieser Eventcharakter. Ne? Eben im Privatgespräch haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ja quasi, ja, wir sagen, man muss sich neu erfinden, man muss irgendwie am Zahn der Zeit bleiben oder sich weiterentwickeln. Diese Probengeschichte ist ja jetzt was, das kann der Fachhandel bieten. Das kann der Onlinehandel eben nicht. Siehst du da einen starken Bedarf? Wie entwickelt sich das für euch als Fachhändler? Lohnt sich das überhaupt? Oder wie siehst du da die Entwicklung?
Ja, wir versuchen da seit diesem Jahr verschiedene Wege zu gehen. Wir hatten lange zum Beispiel eine Hausmesse, haben davor sehr, sehr viele Proben gemacht, dann festgestellt, dass die Proben eigentlich nur als Event genutzt werden, also nicht mehr unbedingt als Einkaufsmöglichkeit, haben das dann zurückgefahren, haben eben dann versucht, aus den Proben Events zu machen. Zum Beispiel unsere Fiesta de Vino ist da eine Erfolgsgeschichte, die immer um die Pfingstzeit hier direkt vor Ort stattfindet. Ohne Open Air, sofern möglich, war jetzt 4-mal möglich, ohne wollen wir auch weiter so halten. Da versuchen wir eben die Winzer vor Ort zu haben, also dass der Austausch mit den Winzern stattfinden kann, aber auch mit DJ und Live-Musik eben Wege zu gehen, das Ganze auch attraktiv zu machen, ein bisschen witziger zu gestalten, ohne die Leute eben auch, du hast eben den Begriff abzuholen, auch dort zu erwischen, wo sie den Wein vielleicht auch privat trinken. Und seit diesem Jahr versuchen wir auch wieder Weinproben zu machen in verschiedenen Bereichen. Zum einen Einsteigerweinproben, weil ich doch merke, dass es wieder eine Generation herangewachsen ist, die dem Basiswissen fehlt. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um Getränk zu beurteilen. Ich höre ganz oft, dieses schmeckt oder schmeckt nicht. Mhm. Dem entgegne ich immer, dass ein Erdbeerjoghurt auch toll schmeckt, obwohl keine Erdbeeren drin sind. Weil eben Weine gemacht werden, die genau dieses Ziel erreichen, wir dann Uniformität im Weingeschmack haben. Und ich es auch ganz wichtig finde, dass man den Leuten auch Wein erklärt, auch warum ein Wein anders schmeckt, dass auch ein Jahrgang natürlich eine Rolle spielt und dass man auch sich erstmal hereintrinken soll und, was in meiner Generation selbstverständlich war, vielleicht ein zweites Glas benötigt. Mhm. Und nicht nach einem Glas schon sagt, der schmeckt mir, oder nach einem Schluck sogar sagt, das ist mein Wein oder nicht. Und das höre ich ganz, ganz oft und dem entgegne ich immer, dass man wirklich sich auch Zeit nehmen muss zum Wein trinken und die schönsten Weinerlebnisse sich dadurch entstehen, dass man wirklich ein zweites Glas noch genießt. Ich habe dann ganz merkwürdigen Vergleich. Es ist oft mit Menschen. Da kommen manche rein, strahlend, weiße Zähne, sehen toll aus, alles prima. Und du denkst, wow, und so. Und nach einem kurzen Gespräch merkst du schon, oh Gott, nee, also, ja. Vielleicht doch nicht ganz meins. Und hinten in der Ecke sitzt eins, dann setzt du dich dann und merkst, das wird ein toller Abend, weil du dich mit ihm unterhalten kannst, weil du mit ihm Spaß hast. Und ganz ähnlich ist es auch mit Wein.
Ja.
Also manche Weine brauchen einfach Zeit und auch ein gewisses Know-how, wie man mit ihnen umgeht.
Er spricht ja eigentlich dafür, dass solche Rezensionen, wie es sehr oft gibt in Magazinen, ob das jetzt an der Weinmesse ist oder was hinten auf der Flasche steht, teilweise kannst du dann eigentlich ja fast verbrennen. Ne? Das ist ja der individuelle Geschmack. Und wenn du dann noch ein zweites Glas brauchst, braucht Zeit. Das spricht ja auch dagegen, was zum Beispiel auf den Messen immer wieder ist. Ne? Man kriegt so einen Mini-Probierschluck, schwenkt den zweimal, trinkt, raus, nächster... ja, das ist eigentlich die Entwicklung, die wir jetzt so sehen, dieses schnelle, massenhaft, immer was Neues, ja, in sozialen Medien ständig neue Bilder, neue Weine, neues Trinken, da wird aufgerissen, reingeschüttet, probiert, da wird sich keine Zeit mehr genommen, also das ist, was ich so sehe und auch bemängeln würde, finde ich schön, dass du da noch eine andere Ansicht zu hast und ich glaube, das wird den Wein auf jeden Fall gerecht, gerade für Einsteiger sollte man das vielleicht wiederholen. Ich persönlich sehe das auch so. Leute sollten mehr über Wein wissen, Wein lernen. Deswegen mache ich diese Geschichte auch. Normalerweise mache ich auch Folgen, in denen es dann nur darum geht, wie funktioniert die Arbeit beim Winzer oder wie funktioniert diese Rebsorte. Also ich denke schon, dass das Weinwissen eigentlich Grundlage ist, um ordentlich Wein kaufen zu können. Ne? Wie kannst du denn dieses Wissen vermitteln? Also wenn du sagst, du merkst, da kommen Leute, die haben überhaupt keine Basis. Wie gehst du denn da vor? Wie führst du die vielleicht daran, dass die aus dem Laden gehen und sagen, okay, ich habe nicht nur einen schönen Wein gekauft, sondern ich habe noch ein bisschen was gelernt und jetzt komme ich wieder, weil ich weiß mehr. Wie ist dieser, das ist ja wahrscheinlich eine deiner Hauptaufgaben. Wie gehst du da vor? Wie greifst du diese Leute an?
Teilweise durch meine merkwürdigen Vergleiche. Ich habe zum Beispiel noch ein anderes Erlebnis. Du bist ja Lehrer und ich hatte neulich auch einen Lehrer da, der in der Klasse in Berlin war. Und da kamen dann abends die Schüler zurück und hat einer dann geprahlt, er hat jetzt 18 Chicken McNuggets gegessen und wurde natürlich von anderen bewundert, weil das Chicken Wings hat er gegessen. Bewundert, ob seiner Taten. Und dann ist der Lehrer zugestanden und gesagt, euch ist aber schon klar, dass für 18 Chicken Wings 9 Hühner gestorben sind. Und dann gab es halt einen offenen Mund und große Augen. Und uns beiden sagt es jetzt, dass den Leuten oder den Jugendlichen nicht mehr bewusst ist, dass da Lebewesen dahinter stehen. Und genauso ist es ja beim Wein. Wenn wir Wein trinken heute, muss man wissen, das ist ein lebendiges Produkt. Und das müssen wir auch versuchen zu vermitteln. Auch wenn da mal Ecken und Kanten hat, dann sage ich gern, erinnere dich mal an den Jahrgang. Das war ein bisschen regnerisch, da hat man einen kälteren Herbst gehabt und das trinkst du ja alles mit bei einem Wein. Mhm. Und lass dich drauf ein und dann trinkst du auch den Jager mit, die Erinnerungen mit und trotzdem hat er Charme, trotzdem hat er Charakter, ist ein bisschen anders als vorher, aber du musst einfach bereit sein, die Natur Natur sein zu lassen. Und das zu vermitteln, dass wir Naturprodukte trinken, das ist natürlich eine ganz große Aufgabe von uns. Ein Beispiel dazu, ich gehe dieses Jahr nicht auf die Pro Wein, mhm. weil ich letztes Jahr durchweg nur gehört habe, das ist das, was der Markt so will.
Verstehe.
Nur glatte Weine. Ich kann mich noch erinnern an eine Reihe Etiketten, auf denen verschiedene Fahrräder drauf waren. Und da habe ich da gefragt, aus dem Piemont kamen die, es waren noch keine günstigen Weine. Ja, warum sind da Fahrräder drauf? Weil es gut aussieht und weil es ein Blickfänger ist. Es gab keinen Bezug zum Weingut, es gab gar nichts, auch nichts, was man mit transportieren wollte. Zum Beispiel die Aussage, wir wollen damit so dieses ursprüngliche, so diese alte Fahrräder, ein bisschen traditionelle Methode. Nichts, es war nur, und so haben die Weine auch geschmeckt, sie waren nichtssagend, langweilig. Und wir haben uns wirklich teilweise zu Tode gelangweilt auf der Prowein mit den Weinen, die wir verkosten mussten und irgendwann nicht mehr wollten. Und von daher arbeite ich jetzt dieses Jahr wirklich gezielter, gehe mehr auf Messen, denen ich die Gelegenheit habe, mit kleinen Händlern zu sprechen, in der Win Italy, weil auch die Prowein inzwischen für kleine Händler teilweise nicht mehr erschwinglich ist. Ja. Also es ist immer mehr so diese Tendenz, dass da ganz viele Große sind und wenn die Kleinen sich mal hintrauen, haben sie natürlich gar nicht, dass es die Ahnung, das Know-how und die Marketing-Power sich da irgendwie durchzusetzen, stehen meistens allein da und werden nicht beachtet. Und das finde ich eine schlechte Entwicklung auf der Prowein. Eine zweite schlechte Entwicklung ist, dass es als kleiner Händler, egal ob Händler jetzt oder Winzer, kaum noch bezahlbar ist, auf der Prowein teilzunehmen, weil Hotel und die ganzen Nebenkosten wahnsinnig explodiert sind. Und für mich ist da die Tendenz klar, dass man eigentlich da eine Messe macht für die Großen der Szene.
Verstehe.
Und ich bin kein Großer der Szene und dann denke ich, ist es auch immer so wichtig, dass ich da teilnehme.
Und welche alternativen Weinmessen würdest du jetzt empfehlen oder wo gehst du hin? Vielleicht ist da für die Zuhörer auch irgendwas dabei, die sich da informieren wollen. Nicht nur Fachbesucher, aber vielleicht auch für andere Leute zugänglich. Hast du da irgendwas?
Also wir gehen dieses Jahr zum Beispiel auf die Win Italy. Mhm. Letztes Jahr waren wir auf der CSAP in Portugal und vorletztes Jahr zum Beispiel waren wir speziell in Monsant auf einer Weinreise. Das hat auch der Armin gemacht dann. Auch ein weiterer sehr guter Mitarbeiter, den ich seit sehr, sehr vielen Jahren hier drin habe, der sich auch ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hat als wir jetzt, der mehr so auch in diese Naturweinszene eintaucht. Mhm. Und es ist auch ganz interessante Aspekte, wenn wir zusammen Weine probieren, dass er nicht andere Ansichten hat, dass man sich da auch austauschen kann und dass man nicht alle drei, hallo und super, ich sehe natürlich immer noch den Verkaufsaspekt. Klar. Kann ich das auch verkaufen? Vom Preis-Genuss-Verhältnis her, er ist dann mehr schon da drin, dass es ihm natürlich auch diese persönliche Befriedigung, die er beim Wein hat, schafft. Und der Phil ist im Vergleich zu uns noch relativ frisch dabei und hat eigentlich wieder eine ganz andere Sichtweise auf die Weine. Und das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, wenn es um Neuaufnahmen geht.
Ja, und so, ja, das bereichert dann auch die ganze Weinhandlung. Cool. Wir reden schon die ganze Zeit von Weinproben. Sollen wir vielleicht was probieren? Du hast hier schon schön was aufgebaut. Gläser stehen hier.
Dann musst du das
wegmachen. Ja, ja, dann machen wir kurz Stopp. So, der erste Wein ist im Glas. Wir haben hier einen Chardonnay. Das ist die spontane Versuchung, steht unten drunter. Cool. Session, oh, La Part des Anges, also quasi eure genau. Edition. Ja, wie, kannst du da was drüber sagen, warum der Wein euren Namen trägt?
Sollte ich können.
Ja.
die Idee war, wir waren beim Volker Schmidt.
Mhm.
Das ist ein junger Winzer in Rheinhessen. Für mich momentan die spannendste Region in Deutschland, weil sich da unglaublich viel tut. Ich denke, ich vergleiche das gerne mit der Pfalz vor 20 Jahren, wo auch eine Bewegung war, junge Winzer nachkamen. Mhm. Aber die Pfalz natürlich unter damals noch einem sehr schlechten Image litt. Und sie mussten sich halt auf die Hinterfüße stellen und eine riesen Qualität für verhältnismäßig kleinen Preis anbieten. Und ähnliches in Rheinhessen. Aus mir unerfindlichen Gründen haben die auch kein gutes Image dort, mhm. aber ein Mordspotenzial. Und es gibt viele, viele junge Winzer, die das momentan auch nutzen.
Ja.
Wir hatten es eben ja schon von den Raumland-Sekten.
Genau.
Das ist ja auch so eine Szene dort, da gibt es ja zwei, drei Top-Erzeuger, Strauch gehört mit Sicherheit auch dazu, die hammergute Winzersekte erzeugen zu erschwinglichen Preisen, zumindest der Qualität gerechten Preisen.
Ja, erschwinglich, genau, aber top, also wirklich High-End, ja.
Und bei Volker Schmidt war es eben so, dass wir den auch, da muss jetzt dann pro Wein vor 8-9 Jahren, da war es noch ein bisschen anders alles. Da haben wir in einem abendlichen Gespräch mit einem Kollegen eben, kam der Tipp auf den Volker Schmidt und wir haben den nächsten Tag besucht und waren von Anfang an sehr angetan von ihm als Typ, aber auch von seinem Wein natürlich, was ja doch letztendlich wichtiger ist. Und haben die dann auch mit ins Programm genommen und ihn dann auch besucht. Des Öfteren, wie wir es ja bei allen Winzern, die wir haben, auch machen möchten. Klappt nicht immer, aber in der Regel versuchen wir das schon. Und als wir dann bei ihm waren, haben wir zum Beispiel seine Chardonnays probiert. Er hat einen einfachen Chardonnay, einen aus älteren Reben. Und als wir die nebeneinander verkostet haben, war für mich der Unterschied gar nicht so riesig. Es war schon ein Preisunterschied da, wie natürlich. Das eine war so mehr Spätlese, andere normal. Aber geschmacklich war es nicht so groß. Und ich habe dann gesagt, Mensch, Volker, da geht man es jetzt wieder, wie bei den meisten einfachen Chardonnays, relativ uniform. Ich könnte mal nicht mehr sagen, was ich da getrunken habe. Ich könnte es auch nicht mehr geschmacklich benennen. Und ob ich dann den Preisunterschied dann irgendwie noch ausgeben wollte, ich weiß es nicht.
Ja.
Lass uns mal versuchen. Das war eben schon ein Weinberg, der keine Monokultur um sich hatte, sondern verschiedene Pflanzen noch darum zu sehen waren. Das heißt eben auch verschiedene Hefestämmen, was wichtig ist für eine spontane Gärung. Und ich habe ihn dann einfach angeregt, Volker, lass uns mal da einen Jahrgang spontan vergären. Ich helfe dir beim Verkaufen, auch wenn das Risiko dann da ist. Und das sind wir dann angegangen. Der erste Jahrgang ist bei 9 Gramm stehen geblieben. Ja. Der Gärung hat ein Jahr lang vor sich hingeblubbert. Wir konnten den 1. Juli, August anfangs verkaufen. Aber das war damals für den Kunden durchaus interessant, da man ordentlich Restsüße hat, hat eine schöne Säure noch dabei und war ein sehr voluminöser Chardonnay und geschmacklich natürlich von Anfang an anders. Mhm. Und was sehr, sehr spannend war, es war ein Wein, der sich wirklich in der Flasche entwickelt hat. Wenn wir den offen hatten, 3, 4, 5, 6 Tage, wurde der immer spannender zu trinken. Und das Gleiche ist bis heute geblieben mit dem Wein. Also ich weiß nicht, dass immer bei Wein eine spontane Vergärung ist, aber ich glaube schon, dass die natürlich eine ganz andere Entwicklung haben, als jetzt diese Reinzuchthefewein, die ja nicht schnell alles sagen, was zu sagen ist, raushopfen aus dem Glas, wupp, ein paar schöne fruchtige Aromen, während der Wein, wenn man ihn trinkt, eigentlich gar nicht mehr so leicht zu benennen wäre. Mhm. Er hat eine leichte Mineralik drin, er hat aber auch eine Frucht als Ganzes, die sehr stark einfach an Trauben erinnert und auch diese Traube sehr gut transportiert. Wenn man die damals nicht vom Weinberg runtergezupft hat und den Geschmack noch auf der Zunge nachvollziehen kann, dann kommen da schon Erinnerungen auf bei diesem Wein. Und, mittlerweile haben wir dann den 4. Jahrgang, den 3. mussten wir leider entsorgen, weil die Gärung eben in die falsche Richtung ging.
Okay.
Das war sehr, sehr schade damals. Aber es war einfach ein Schritt auf dem Weg. Und der 4. Jahrgang, den 2018er, den wir jetzt vor uns haben, da haben wir sogar das erste Mal geschafft, auch einen Barrique mit durchzubekommen. Und das ist 18% von dem Wein, hat jetzt eben Barrique.
Ja.
Man schmeckt das nicht zwingend, aber es gibt dann noch so eine leicht... fast cremigen Charakter
cremig, ne?
Mit. Ja. Und macht einen wunderschönen Trinkbar und man hat Spaß dabei.
Ja, zum Wohl. Die angesprochene Cremigkeit, wirklich sehr vollmundig. Ne? Also ich habe trotzdem noch, also fast noch relativ viel Säure für den klassischen Chardonnay, wenn wir jetzt von den Holzbomber Chardonnays sprechen, sowieso, ja, die haben ja, die sind ja so buttrig, karamellig, da kommt kaum noch Säure durch, der ist echt nur schön frisch. Und ich hatte eben schon beim Riechen gedacht, okay, der riecht speziell, ja. Also ich habe hier nicht diese typischen Bananen, bisschen Holz, Kokoschips oder so, sondern ich habe da irgendwas so, was ist das, nicht kichererbsig, aber sowas leicht von Humus, diese feine, nussige Note, ne? Also sehr nussige Richtung. Ganz speziell hatte ich so auch noch nie im Glas.
Humus trifft es eigentlich ganz gut,
ja, ne?
Obwohl ich das auch regelmäßig esse.
Ja, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Humus gegessen habe, aber das kam mir gerade so in die Nase. Fand ich sehr spannend.
Sollte man öfters machen, sehr gesund.
Ja, total. Ist auch super lecker.
Und das ist aber gerade interessant, dass du das jetzt schmeckst. Wir hatten ja vorhin das Thema Weinproben.
Mhm.
Und ein Bestand, was ich den Leuten immer bei Weinproben sage, ruft einfach aus, was er riecht.
Ja.
Das ist... Bei dem Weinbau vor 20 Jahren hat sich noch keiner getraut, Vanille zu sagen. Heute weiß man, Vanille ist ein Bestandteil. Aber jeder von uns hat eine andere Geschmackserziehung und von daher kann es gar nie falsch sein, was man riecht. Wenn ich das selber so einordne, dass es Humus ist oder einen leichten Touch von diesem Kichererbsenmus eben mitbringt, dann ist es richtig.
Genau, das ist einfach, was sich im Gehirn quasi festgesetzt hat an diese Aromen, Moleküle, die sich irgendwo drin befinden, und dann erkenne ich sie so. Ja, es ist ein lustiger Zufall, aber total angenehm, ganz anders. Trotzdem, ja, schönes Mundspiel, auch noch erfrischend. Ja. Ich habe jetzt nicht dieses super Buttrige, aber es ist so eine leichte Cremigkeit, was es einfach schön voll macht. Und eine gute Zitrusfrucht, sehr angenehm, echt cool.
Ja, ich bin ja ein kleiner Säurefreak natürlich, ja. Von daher war mir es auch wichtig, den Chardonnay nicht so aal glatt und rund. Auch da wieder so eine Erinnerung, ich war letztes Jahr, waren wir in Speyer auf der Wein am Dom Messe, und da ja da knapp 50 Winzer sind, kannst du nicht alles probieren, und wir haben dann gesagt, okay, wir probieren jetzt alle Grauburgunder durch, die dort sind, und haben dann wirklich dann vom ersten angefangen, die Grauburgunder verkostet. Und ich würde heute sagen, dass ich 44 von den 48 verkosten nicht auseinanderhalten könnte, ja. Weil sie sehr uniform waren. Da war nicht mehr dieses Speckige, dieses Würzige, was ich dem Grauburgunder zusah, sondern das waren einfach diese, ja, Pinot Grigios.
Genau.
Easy drinking, und natürlich, ja, war auch das die Aussage, ja, die Leute wollen das,
ja,
so.
Klar.
Und, aber warum muss ich 44 mal den gleichen Wein machen? Hätte ein Winzer gereicht.
Ja.
Und wenn wir jetzt so einen Wein selbst machen, wieder eine Chardonnay-spontane Versuchung, dann brauche ich da nicht Everybody's Darling. Ich will da was machen, dass es so auf dem Markt, ich will nicht sagen, noch nicht gibt, aber äußerst selten gibt und mir noch nicht untergekommen ist. Ohne das auch für sich steht, wo dann werde ich gerne 50% der Leute schreien davon rennen und die anderen 50 sagen, wow, das macht mir einen Spaß, das will, ja, ich jetzt trinken, und ist interessant. Und da kann ich auch mit arbeiten, zum Beispiel als Sommelier oder sonst was. Und auch immer ganz wichtig bei uns, der Preis soll erklärbar sein. Der kostet es deutlich unter 10 Euro. Mhm. Dann kann man sich einfach für jeden Tag leisten.
Super.
Das, ja, funktioniert.
Nee, also der schafft auf jeden Fall den Spagat, dann Preis-Leistung und trotzdem was Besonderes zu sein. Schön. Ja, die Kritschifizierung ist leider wirklich eine kleine Krankheit, die den Grauburgunder heimsucht. Aber mittlerweile, wie du sagst, junge Erzeuger kämpfen dagegen an. Ne? Das ist schön, dass es das jetzt auch dann doch gibt und man Grauburgunder langsam wieder trinken kann. Oder wie siehst du das?
Ja, ich habe auch da als Rheinhessen gerade die letzte Woche zwei Proben verkostet, die wirklich ganz deutlich Grauburgunder,
ja,
waren.
Ja.
Auch junge Winzer, die ich bis dato noch nicht kannte. Mhm. Und hat mir gut gefallen, dass sie eben nicht versucht haben, da etwas. Da von dem einen haben wir jetzt vier Weine probiert und viermal ganz deutlich die Rebsorte draus. Trotzdem eine eigene Handschrift. Da war ich zum Beispiel am Anfang ein bisschen skeptisch vom Etikett, weil es auch ein bisschen so das Mainstream war. Mhm. Aber das ist auch der Punkt, den man einem jungen Weingut zugestehen muss, dass die nicht in alle Richtungen Riesentalent haben, vom Marketing, welche noch tolle Persönlichkeiten sind und dann noch im kaufmännischen Bereich perfekt sind, sondern dass die irgendwo halt auch mal sagen, da müssen wir einen Mittelweg gehen und können auch nicht so viel Geld ausgeben, wie wir das gerne tun würden.
Logisch, ja, klar. Kostet ja alles Geld, ne? Ja. Die müssen wirklich gucken. Solange der Wein passt, denke ich mal, ist der Grundstein gelegt. Ja. Schön, super, ne, gefällt mir sehr gut.
Ja, das ist einfach riesig, macht das schon Spaß. Und ganz, ja, wenn du da jetzt dann morgen, übermorgen reinriechst, hat er sich schon ein bisschen verändert, ohne dass er oxidiert ist oder, ja, schlechter wurde dabei oder sonst was. Der macht dann immer noch Spaß.
Mhm.
Und dann, wenn ich daheim so schon Wein probiere, probiere ich die immer erst warm. Wenn dann Fehlaromen kommen, weißt du schon mal, okay, ich spreche jetzt mal speziell von Weißwein. Mhm. Dann probierst du ihn kühl. Da probierst du noch zwei, am besten drei Tage.
Ja.
Außer war zu lecker, dann ist halt dann doch nicht mehr so lange dabei. Aber es ist eine Tatsache, dass sehr, sehr viele Weine schon am zweiten Tag stark abgebaut haben. Das sind auch, ja, keine Weine für uns.
Genau. Ja, macht natürlich Sinn, dass du so deine Weine auswählst. Ich habe mir da immer wenig Gedanken gemacht. Wenn ich Wein probiere, dann eben beim Winzer auf Messen oder so. Ich habe selten Wein halt so lange zur Verfügung oder gib mir die Zeit. Persönlich natürlich, ne? Wenn ich sage, ich kaufe mir was und trinke das gerne, aber dann habe ich ja hoffentlich schon vorher ausgewählt, dass es mir schmeckt. Aber klar, für deine Kunden macht das definitiv Sinn, den auch länger zu begleiten, denn Naturprodukt, das braucht einfach Zeit. Schön. Was hast du noch so parat?
Gut. Soll man zeugen?
Soll man,
ja. Mhm. Ich mache noch ein Stück Wasser rein.
Ja.
Weil der schon.
Ne, das war schon. Hat mich überrascht, wenn ich ehrlich bin, ne? Der Chardonnay. Ich hatte ja vorher schon mal gehört, was es so geben wird. Aber die, dass er sich dahin entwickelt, echt, hatte ich so auch noch nicht. Cool.
Ja, und schön ist halt immer, wenn du so ein Projekt planst und es funktioniert dann. Das ist dann, ja, das macht halt einfach Spaß dann,
klar. Klar.
Ohne.
Komm ich hier rum? Ich stimme so.
Du kannst du jetzt entgegen sonstige Pflungen gerne mit der Hand ein bisschen anwärmen, weil der schon eine Temperatur braucht. Mhm. Ja. Oh ja, gut, fertig. Ich hoffe, funktioniert immer noch so.
So, ja.
Bist du noch dabei, ja?
Mhm.
Das ist jetzt ein ganz, ganz neues Kind von uns. Und man hat natürlich auch einen Mann. Benutze ich sehr ungern, sondern ich habe inzwischen natürlich auch ein Netzwerk über die 20 Jahre, wo ja, du verschiedene kleine, große Winzer kennst. Kollegen, die jetzt in Spanien arbeiten, die einen anderen Weg gegangen sind und die dir ab und zu mal so einen Wink geben. Nun, da ist ein interessanter Winzer. Kommerziell schwierig, aber spannende Weine.
Mhm.
Und da bin ich an Liberso gekommen, an dieses Projekt. Die haben 13 kleine Parzellen, teilweise auf eigenen Familienbesitz, mhm. teilweise auch angemietet, in denen sie mit extrem niedrigen Erträgen Weine produzieren. Haben die auch vor 15 Jahren frisch angepflanzt. Die meisten passen natürlich schon älter, weil sie in eine ganz bestimmte Richtung gehen wollten, einen ganz anderen Verdejo erzeugen möchten, als es ihn bislang gibt. Und ich bin schon immer großer Verdejo-Fan,
ja.
Habe aber zum Beispiel vor 6-7 Jahren mal alle Verdejos rausgeschmissen,
okay, warum?
Weil ich gemerkt habe, dass sie alle nur noch in diese primärfruchtige Richtung gingen. Nach einem Jahr fast alle nicht mehr trinkbar waren, also alles diese Kaltgärer und kaum noch Charakter aufgewiesen haben. Und wir haben es dann wirklich auch frisch auf die Suche gemacht nach bodenständigen Erzeugern. Und auf diesen Weg kam ich dann eben auch an Liberso, obwohl es da ein bisschen länger gedauert hat, und Tres Pilares.
Mhm.
Und Tres Pilares ist eben auch so zusammenkommen von drei Familien, die aber wirklich sehr, sehr ehrliche, tolle Verdejos machen, vom Basis bis zur gehobenen Schiene, die man aber wunderbar noch ein, zwei Jahre später trinken kann. Und das war mir wichtig, dass die Substanz da ist, dass man erkennt, dass der Wein im Keller entstanden, nicht im Keller entstanden ist, sondern im Weinberg.
Ja.
Und Liberso treibt das Ganze natürlich auf die Spitze, dass wir uns beim Wein, der auch zwischen 15 und 20 Euro liegt preislich, und für einen Verdejo ungewöhnlich teuer.
Ja.
Also ich habe bis dato wenig verkostet, die in der Preisschiene waren, aber halt auch ein Weinerlebnis bietet, wie man es von Verdejo eigentlich nicht kennt und nicht in Verbindung bringt. Das Schöne dabei ist, sie haben die Frische ist noch da. Das ist ein Teil davon ist ein Betontank ausgebaut worden. Ein Teil in Barrix.
Ja,
ohne ohne dass es dominierend wäre oder so. Oder ein Wein die Frische nimmt. Und ein Teil wurde ganz normal im Stahltank auch ausgebaut. Und dieser Zusammenschnitt nachher wieder macht den Wein extrem spannend. Und Musana kommt erst nach ca. 18 Monaten auf den Markt.
Okay.
Also da, wo die meisten Verdejo schon eigentlich in den Gulli geleert werden, kommt er erst raus. Und ist halt auch gemacht, um noch ein paar Jahre getrunken werden zu können.
Ja, super, selten bei Verdejo, ne?
Also ich muss den Winzer wirklich überreden, dass er mir jetzt einen 17er schon schickt, weil es einen 16er noch gab. Nicht, weil er den verkaufen wollte oder weil er erst einen 16er weghaben möchte, sondern weil er einfach der Überzeugung war, der 16er ist jetzt viel besser, den muss man jetzt trinken. Und ich bin halt davon ausgegangen, okay, das verkaufst du nicht von heute auf morgen.
Klar.
Der wird auch so alt bei uns.
Ja.
Und,
das ist eine andere Strategie dann, ja.
Ja, das ist dann, du musst ja immer denken, dass der vielleicht in 3-4 Jahren auch noch funktioniert. Und, und das fand ich toll, dass ein Verdejo auch zeigt, dass er langlebig sein kann. Da habe ich in den letzten Jahren auch zum Beispiel Vernaccia tolle Erlebnisse gehabt. Vernaccia ist auch eine Rebsorte, die man ja kennt aus der Toskana, aber die eher so im Hintergrund läuft. Von 1-2 großen Erzeugern gepusht wurde, aber von den kleinen eigentlich, Terruzzin Puteaux ist das hier der Name. Aber es sind halt die Mainstream-Weine und da gibt es ein paar tolle Geschichten, das auf dem Palacetto oder so, die langlebige Vernaccias erzeugen. Und das ist eben noch ein langlebiger Verdejo.
Ganz tolle Aromatik, also das Holz riecht man, ja, so leichte.
Ja, jetzt kommt's.
Vanille riecht raus. Ich habe jetzt die ganze Zeit die Hände dran gehalten, damit er ein bisschen wärmer wird. Aber trotzdem noch eine ganz tolle Steinfrucht. Ja? So vielleicht so Mirabelle die Richtung, rieche ich jetzt persönlich raus, aber wirklich sehr feinfruchtig, sehr zart riecht da, also vom Geruch toll. Ich probier mal, du hast schon.
Und bringt eben auch ein bisschen das Cremige mit, ohne es dabei müde zu sein. Säure ist immer noch da.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also wirklich ganz toller Wein, ne? Ja, immer noch Säure. Du hast gesagt, du bist ein Säurefreak. Ja. Also die schmeckt man auch. Das ist sehr frisch, aber wirklich, also wie soll ich das beschreiben? Wie so die Marmelade von der Oma, so dieses feine, mirabellige, ganz, ganz weich, zart, sanft und dann in Verbindung mit dem Holz cremig, mundfüllend.
Absolut, ja.
Aber lang. Trotzdem total frisch.
Sehr lange auch, da bleibt.
Ja, die Frucht bleibt immer noch am Gaumen, ne? Wahnsinn. So ein Wetter hatte ich auch noch nie. Normalerweise, man kennt sie halt, ne? Du hast schon gesagt, die Kaltgärer, das ist das, was man eigentlich immer wieder auch im Restaurant findet, wenn man jemanden findet. Aber sowas hatte ich auch noch nicht im Glas, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein First.
Und das ist halt auch das Schöne jetzt in einem Job, dass wir die Freiheit haben, uns natürlich bei aller Kommerzialität, kommerziell wird der Wein nie erfolgreich sein für uns. Aber dass wir die Freiheit haben, solche Winzer zu unterstützen.
Toll.
Die zu pushen und das halt auch mal, da kommen wir wieder zum Kunden da rein, findet bei uns, dass man das im richtigen Kunden anbieten. Mhm. Das ist sicherlich für Weineinsteiger schon ein Tick zu kompliziert und zu anspruchsvoll. Ist auch jetzt nicht der Wein, ich glaube schon, dass der beim ersten Schluck auch schmeckt, aber man wird ihm damit nicht gerecht, den Wein. Das ist schon etwas für Leute, die auch die Zeit haben, die Lust haben, sich damit hinzusetzen, mit auseinanderzusetzen, aufs richtige Essen dafür zu suchen. Mhm. Da kann man jetzt hier auch in der Küche großartig mitarbeiten mit dem Wein, eben gerade aufgrund der cremigen Textur, aber auch natürlich viele mediterrane Fischgerichte, die da schön passen. Aber hat auch die Kraft, da ein bisschen einen Gegenpart zu bringen. Und das sind jetzt wieder Chardonnay, beides Weine, wo man wirklich auch viel spielen kann
daheim. Nee, toll. Ich bin begeistert. Da hast du wirklich was Tolles aufgetan. Also super. Ja, schön.
Und da war auch wieder ein schönes Beispiel, dass wir vielleicht doch anders sind als andere. Da sind wir die Ersten, die dann in Deutschland importiert haben.
Ja, super. Was wieder jetzt ein Argument ist, geht in die Weinfachhandlung. Ja? Da gibt es die Perlen noch.
Ja, das ist ja allein schon so. Ich meine, ein Teil von uns hat natürlich schon Respekt vor diesen großen, schönen und hippen Edeka-Fachhandlungen. Der andere Teil von mir weiß auch ganz genau, dass es natürlich immer noch sehr, sehr, sehr viel Erzeuger geben wird, die gar nicht die Größenordnung haben, dort jemals gelistet zu werden. Mhm. Vielleicht regional, das mag möglich sein, aber dann gehen die auch im Edeka relativ unwissend dahin. Die listen einfach alles, was der Winzer hat, und natürlich hat jeder Winzer Stärken und Schwächen. Auch da selektieren wir natürlich vor. Und wenn der Kunde zu uns kommt und findet zum Beispiel das Müller-Thurgau von Weingut XY nicht, hat es in der Regel auch seinen Grund.
Gut so.
Und woanders findet er dann schon, vielleicht dann 2 Jahre im Regal stehend. Also wenn er jemals trinkbar war, hat er es dann auch hinter sich.
Genau.
Und greift vielleicht trotzdem hin, weil er nicht auf den Jahren guckt und hat dann so eine Leiche im Wagen. Glücklich ist da keiner.
Nee.
Weder der Winzer, der dann seinen alten Wein auch noch falsch getrunken vorfindet. Ja.
Genau. Ja, super. Wollen wir schon gleich weitergehen, ein paar durchprobieren? Ich weiß nicht, du hast ja noch den Nett Rosé.
Wollte das schade zum Ausschütten.
Ja, das ist total blöd. Wir können ja ein neues Glas vielleicht anfangen. Und den noch.
Wir haben noch. Ich finde immer gut, wenn ein Glas viniert ist.
Ja.
Das ist dann. Da hatte ich zum Beispiel auch so ein Erlebnis, als ich vor meinem Weinladen war, gab es im Karstadt immer unten Proben. Da habe ich mich dann natürlich schon Jahre vor dem Laden immer angemeldet, war immer bei den Proben gesessen. Du konntest da für moderates Geld halt auch mal Bordeaux, Burgunder und so weiter probieren, die ich mir jetzt eigentlich nicht hätte leisten können. Also das Wasser. Von meinem normalen Gehalt. Und da war das ganz spannend für mich. Und da habe ich dann damals schon immer mein Glas weiter benutzt und mit Wasser ausgespült werden. Die ganzen großen Weinkenner mit Schlips, die neben mir saßen, natürlich immer ein frisches Glas bekommen haben, das frisch aus der Spülmaschine kam. So Jahre später hat es dann jeder erkannt, dass es nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss war.
Ja, genau.
Von daher ist ein Glas, das viniert ist, immer gut.
Ja, und das haben wir schon getan. Wollen wir den Rosé trinken? Weil jetzt haben wir ja gerade über Weine gesprochen, die es auch bei Edeka gibt. Den hier gibt es sicher auch bei Edeka.
Den Nett.
Den Nett, oder?
Nett ist inzwischen ein bisschen größer geworden. Ich weiß nicht, steht er bei euch in der Regel auch dort?
Ja.
Er hat aber inzwischen dann auch die Schiene, die er jetzt dort verkauft, und auch die Weine getrennt.
Ja.
Eben, weil er uns auch die Zusage, wir arbeiten mit Christian Nett seit, ach Gott, das ist glaube ich inzwischen über 15 Jahre. Wir hatten damals, ganz interessant, die Wahl zwischen Schneider und Nett als Neuaufnahme. Es waren beide so Winzer, die da frisch auf den Markt kamen. Wir wollten irgendwas auch in die Richtung und haben es bewusst für Nett entschieden. Auch da war der persönliche Kontakt eine große Rolle gespielt, weil Christian uns eigentlich gleich mehr verbunden hat als nur der Wein. Er zum Beispiel aus Kaiserslautern, ich als KSC-Fan, gab es da auch immer viel Themen. Saarbrücken.
Ja, ja, klar.
Kannst du jetzt lachen, gell?
Ja, ich muss lachen. Ja.
Und da hatten wir dann immer so ein bisschen, haben sie immer ein bisschen geärgert auch. Mhm. Wobei er meist am längeren Hebel saß. Also so wie momentan war das selten. Wobei ich glaube, nächstes Jahr wird es auch wieder ganz anders laufen, das Thema Fußball abzuschließen.
Schön. Sind wir alle drei, ein Fußball-Podcast hier.
Alle drei Drittligisten dann, gell? Ja. Saarbrücken, ja. Karlsruhe und Lautern. Okay.
Begraben wir das Thema lieber.
Ja, ja. Für dich ist ja noch am angenehmsten momentan. Und da hatten sie immer versprochen, nicht an den LEH zu gehen. Dann wurde auf dem Globus da ein bisschen überrannt.
Ja.
Auch weil der Erfolg ihn ein bisschen überrannt hat, den er hatte dann. Und inzwischen hat er die Sache ganz so geregelt, damit wir mitleben können.
Schön.
Dass er wirklich dann vor Fachhändlern dann eine Schiene hat, die auch qualitativ ein bisschen in eine andere Richtung geht, als die nachher in Supermärkten steht.
Okay.
Aber er ist halt auch ein sehr guter Vermarkter, der etiketttechnisch viel macht. Und,
ganz gut aufgeschlossen, ja.
Von daher natürlich auch Aufmerksamkeit erregt.
Definitiv.
Aber der Wein jetzt hat zum Beispiel mit Christian relativ wenig zu tun.
Okay.
Sondern der Wein ist auf meinem Mist gewachsen und entstand auch wieder in der Theorie 2006. Zeigt mir nochmal das große Orange.
Okay, ja.
Ich war damals auf einer Weinreise in Spanien, in der Ribera del Duero.
Mhm.
Hab da einen Rosé verkostet, der wirklich unglaublich spannend war. Der hatte, im Gegensatz zum Tavel, damals gab es ja diese Navarra-Stil natürlich ein bisschen, dieser fruchtig, leicht, aber schon gut gemachte, ernsthafte Rosé. Es gab die deutschen, praktisch die Abfallweine, die man gemacht hat. Das hat mein Opa noch schön erzählt. Buh, dann nimmst du zwei Eimer, dann einen machst du die faulige Traube rein, dann machen wir Rosé und aus der gesunden machen wir Rotwein. Da hast du nichts gedacht als kleiner Junge, aber der Satz blieb haften.
Schön, schönes Zitat.
Und so war es in Deutschland normal, Rosé ist Kopfwein, weder Fisch noch Fleisch.
Ja.
Dann gab es die Tavel natürlich, die aber im Holz ausgebaut schon relativ müde waren. Also sie hatten die Frische nicht mehr. Mhm. Oder die gut gemachten Navarra, die halt schon immer im Rosé ihren Weg fanden, sich gegenüber der Rioja und dem Rest der spanischen Weinwelt zu behaupten.
Genau.
Es gab das Essen, mediterranes Essen, viel Gemüse dort in der Navarra. Und dazu passt halt nicht immer Rotwein. Die Weißweine waren nicht so prickelnd. Und da haben sie mit Rosé halt von Anfang an einen guten Schritt gemacht.
Schön. Und was war die Inspiration für dich?
Dann kam dieser Wein in mein Leben, den habe ich auf dieser Weinreise getrunken, abends auf dem Event zunächst. Ein Rosé aus der Ribera, der wirklich Frische hatte, aber Komplexität, da war Holz drin, ohne dass der Wein müde war. Er war lebendig, er war lang. Ich war total beeindruckt von dem Wein und wie es der Zufall will, saß ich den nächsten Tag genau neben dem Önologen. Hm. Was ich erst nach einem längeren Gespräch dann festgestellt habe und der hat mir dann genau erklärt, wie der Wein erzeugt wurde. Ich voll der Euphorie, geguckt, was der kostet natürlich, 18 Euro damals dort.
Oh.
Also das war natürlich, wenn man noch einen D-Mark gerechnet hat, gern 36 Mark, das geht nicht von Rosé in Deutschland, das war nicht.
No-go, ja.
Naja, das war bei aller Liebe nicht machbar. Da bin ich halt gleich zu den Winzern gerannt, aber die hatten alle nicht die Technik, diesen Wein zu erzeugen. Und dann ist das so ein bisschen gesagt bei mir, bis der Christian mir erzählt hat, er hat einen neuen Wagen gekauft, wo ein Schalen jetzt endet, wo die Weine direkt in den Keller kommen, frisch verarbeitet werden, die Trauben, blub, kam wieder der Rosé in meinen Gedanken. So, Christian, ich habe da eine Idee, ich will da was machen mit dir. Mhm. Ich will einen Rosé aus deinen besten Parzellen und den will ich in Barrique verkehren. Er hat mich angeguckt, die Augen wurden immer größer. Er war kurz davor, Schaum vor den Mund zu bekommen. Du bist ja verrückt, das geht überhaupt nicht und das will ich auch nicht haben und wenn, dann machen wir nur für dich. Und sagt, alles prima, machen wir, ich nehme dir den Wein ab. Wie viel Fässer muss ich nehmen? Wo, dann muss er mindestens zwei Barriques und wir haben den Wein dann erzeugt.
Mhm.
Er hat ihn probiert und war Feuer und Flammen. Heute macht er den als Black Editions so ähnlich, auch selbst, wobei ich immer meine eigene Cuvée, meine eigene Zusammensetzung und auch der Stil hat sich von dem von Christian inzwischen, beim Christian ist es mehr jetzt ein leichter Rotwein, bei mir soll es immer Rosé bleiben.
Okay.
Und abgewandelt. In dem Jahrgang hatten wir zum Beispiel das erste Mal dann auch ein eigenes Etikett. Ich habe die lange immer per Hand beschriftet, so auch als individuelle Note. Ja,
schön.
Aber ich habe es dann auch gemerkt, wenn du dann eine Bestellung kriegst mit 36 Rosé und du die 30. Flasche sieht nicht mehr so schön aus. Ja, okay. Super Hand. Ich habe zwar eine schöne Handschrift, aber es war dann nicht mehr so. Und da habe ich eben da einen tollen Designer aus Studensee, Blanken noch, beauftragt und der hat im Telefongespräch mitbekommen, was ich eigentlich möchte. Das wird ich sofort erkannt. Der wohnt hier auch im Ort. Felix heißt er und hat es sofort umgesetzt. Der hat eine halbe Stunde später den einen Vorentwurf und da war das schon eben mit dem Flügel, also mit der Eleganz, die der Wein einhaben soll, aber auch mit der, also einfach was transportieren muss, auch mit dem Flügel, toll umgesetzt. Ich wollte auch ein bisschen den Vintage-Stil, das sieht man auch in anderen Etiketten, also wie dem Chardonnay.
Genau, stimmt. Es hat ein bisschen was von den Schildern, die du hier teilweise aufhängen hast, und das passt da gut. Für die Zuhörer, den Wein fotografieren wir, dann stellen wir auf Instagram. Es ist ein Engelsflügel zu sehen, das sieht aus ein bisschen wie Stuckatur oder relativ Vintage eben, ein bisschen shabby, schick sagt man ja heute dazu. Und heißt Rosé des Anges Special Edition 900, wahrscheinlich 900 Flaschen oder?
Genau, ja.
Super.
Ist das limitiert. Ist für uns halt eine absolute Herausforderung. Ich muss jetzt ganz offen sagen, es ist ein Wein, wo ich auch gar nicht weiß, wie der in die Zukunft geht, weil er für uns halt vom Aufwand, den wir dafür treiben, von dem, was wir dafür zahlen, wie gesagt, sind die besten Rotweinreben. Als Beispiel, der Rotwein davon kostet 24,90 €. Also ist dann schon eigentlich nicht finanzierbar. Es ist eine reine Liebhaberei, wo man wirklich dann auch fast Geld wechseln. Aber es war halt so eine Idee, die ich im Kopf hatte und die ich dann seit 2011 auch umsetze. Und damals war es laut meiner Recherche der erste deutsche Rosé, der auch im Barrique vergoren wurde. Mhm. Also ich habe zumindest versucht, habe das Suchbegriff Rosé, Barrique und alles war vielen Messen ja. Ich habe nirgends damals ein Rosé in Barrique.
Das ist schon allein schon. Deutschland, cool. Und den vertreibt ihr hier im Laden und wahrscheinlich auf der Website.
Genau, und halt ein paar gute Restaurants, die halt damit auch arbeiten können, haben auch drin. Und das ist natürlich auch etwas, ich hatte dir vorhin das Beispiel genannt, dass ich manchmal den Wein den Leuten aus der Hand nehme. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der eher so diese leichten Rosés trinkt und der greift zu dem, dann erkläre ich ihn zumindest sehr ausführlich, dass er dann ein gewisses Risiko eingeht. Und wenn er ihn trinkt, dass er dann wirklich dann auch passend trinken sollte. Das ist welchen Wein im Sommer jetzt auch, wenn es wirklich spät wird, so 9-10, also die Sonne schon am Untergehen ist. Oder wozu ich ihn gerne genieße, ist dann immer so ein bisschen Seeteufel, Wolfsbarsch mit ein bisschen Röstaromen drin, Ratatouille-Gemüse, das frisch vom Garten kommt, mit Kräutern, so als ein bisschen die Schmoraromen noch drin hat. Und das verbunden mit dem Wein, das ist ein Erlebnis dann, denn Sommer einfach noch ein bisschen intensiviert.
Einfach weil er auch leichtes Tannin hat, ne? Ja. Weil er einfach ein bisschen kräftiger schon ist, genau, das passt dann wirklich hervor.
Diesen Biss mitbringt eben auch, es ist kein Easy-Drinking-Rosé, das ist schon ein Rosé, wo man auch ein bisschen Zeit haben soll.
Ja.
In den Jahren haben wir zum Beispiel auch, einfach bedingt, weil es gepasst hat, einen kleinen Touch Syrah reingebracht und hat den Wein auch wieder leicht verändert, wo ich auch wieder gucken muss, wie machen wir es im nächsten Jahrgang, macht das noch Sinn oder normal war es ein reiner Pinot Noir.
Okay.
100%.
Ja, so eine leichte Pfeffrigkeit schmeckt man schon. Nee, toller Wein. Aber du sagst es, anspruchsvoll, ja, für ein Rosé. Gerade die Rosé-Trinker heutzutage ist ja dann immer, wie heißt das, irgendwie Hashtag Rosé All Days, so das Motto, ja, hier am Pool sitzen, ein bisschen Rosé trinken aus einem netten Glas, am besten noch die Eiswürfel rein, so ungefähr. Ne? Also ja, was ganz anderes hier. Knackig, ja, wir haben ja ein schönes Volumen, Tannine leicht, also auch irgendwie was Haptisches im Mund, schön füllig und ich glaube zum Essen echt ein guter Begleiter. Ja, spannend. Hatte ich so auch noch nicht. Also ich ganz viele neue Erlebnisse hier. Perfekt.
Ja. Hatte ich ja vorhin erwähnt, ich sag, wenn ich einen Wein auf den Markt bringe, dann soll der irgendwas bieten, was es so noch nicht gibt. Ich will ja meinen Winzer nichts wegnehmen oder sonst was, sondern wenn ich merke, da ist das Potenzial da, was zu machen, was mir im Kopf rumgeht, dann erzeuge ich den. Ich will deswegen auch keine Eigenlabels machen, nur um Geld zu verdienen. Wie gesagt, hier ist es eben das Gegenteil der Fall. Da liegt also unter 10 Euro der Rosé. Mhm.
Oh.
Einfach weil ich denke, dass der über 10 Euro auch schwer zu vermarkten wäre.
Verstehe.
Ja, das ist halt hier, Bruchsal, die Gegend, gibt es nicht her. Mhm. Das wäre unheimlich schwierig. Ist übrigens auch ein Rosé, der auch wieder wie der Chardonnay vorhin durchaus langlebig ist.
Mhm.
Wir hatten zum Beispiel mit dem 2011er das Erlebnis, dass wir 2016 probiert haben und da war er, hat er geschmeckt, wie wenn er hinüber wäre.
Mhm.
Und Ich habe dann bei einem Gastronomen, der ihn auch noch hatte, umgetauscht zum neuen Jahrgang. Und dann daheim hatte ich ihn bei mir im Keller stehen, schöner Gewölbekeller, habe dann Flasche hochgeholt, eigentlich so mehr oder weniger dachte zum Verkochen, weil ich ihn da schon rüber, Abend aufmacht, da ist er wieder gekommen, okay. Hat er sich wieder entwickelt, war wunderbar zu trinken, war ein Riesenspaß dabei. Mhm. Also da hatte wirklich dann so eine Phase drin, in der er sich zurückgezogen hat und wieder kam. Und das hast du natürlich nur bei Trauben, die das Potenzial auch mitbringen.
Genau, ja, wenn du schon sagst, das sind die besten Parzellen, allein die Weinbergsarbeit stimmt dann und liefert dann die Qualität, um dann durchzuhalten.
Ja.
Für eine Zeit. Schön.
Und von daher ist es, welchen Rosé man auch spielen kann, was die Lagerung betrifft.
Ja.
Das ist, hängt aber letztendlich immer an den eigenen Vorlieben.
Klar.
Man muss einen Wein nicht reif trinken, wenn man eigentlich eher die Fruchtphase liebt.
Genau, aber dafür bist ja dann du hier da, der dann das den Leuten auch beibringen kann. Ja? Und dann mit dem perfekt empfohlenen Wein können sie dann nach Hause gehen. Schön. Letzter Schluck, bevor es an den nächsten geht.
Das ist auch wieder sehr, sehr lang und Gaumen hinten drin.
Ja, ja.
Ich habe den Sau so 3-4 Monate nicht mehr getrunken, hat sich gut entwickelt.
Mhm.
Hat so Ende Oktober oder so, hat er so eine Phase, wo ich denke, ah, yeah. Aber das ist halt einfach sogar so weit.
Klar.
Das ist. Der Michael Seid, der bei uns die Whiskyprobe macht, der sagt immer schön zum Thema Wetter zum Beispiel in Schottland, wenn Ihnen das Wetter hier nicht gefällt, warten Sie 20 Minuten, haben Sie ein anderes. Und bei guten Wein ist es, glaube ich, auch so ähnlich, dass man, wenn der Wein einfach eine schwierige Phase hat, vielleicht hilft da manchmal auch Geduld. Zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingssorten ist Chenin Blanc.
Mhm.
Und bei so Sauvignon ist es vielleicht ein Erlebnis, manchmal so alte Flaschen rauszuholen,
ja,
und die auch in verschiedenen Phasen zu probieren, weil da passieren Dinge, die eigentlich kaum nachvollziehbar sind und unerklärbar.
Ja, aber die Zeit musst du halt auch haben, ne? Und die auch nehmen und auch dann einen gewissen Vorrat haben, in verschiedenen Etappen trinken zu können. Ne? Nähern wir uns der Rotweinriege. Ich sehe hier Lemberger, was haben wir noch? Ah, und Nonplus Ultra.
Mhm. Nonplus Ultra ist das dritte Kind von mir.
Okay.
Das ich heute präsentiere.
Aber erst der Lemberger.
Oh, nein, nein,
oder?
Nee. Habe ich den falschen in der Hand. Ach. Gut, dass du sagst. Die sehen die relativ ähnlich. Der hatte früher so eine Flasche.
Ach so.
Deswegen habe ich das noch ein bisschen.
Nonplus Ultra. Der ist auch von besagtem.
Volker Schmidt.
Volker Schmidt, ja.
Ist dann.
Interessantes Etikett, ja. Sehr laut, das Etikett. Bunt.
Ja, das ist eine andere Stilistik wie die ersten beiden Weine. Das ist jetzt nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Sondern ich habe hier oft, wenn ich ein bisschen provokativ gesagt, unter 10 Euro gibt es keinen guten deutschen Rotwein.
Mhm.
Und ich denke, als Faustregel kann man das auch so gelten lassen.
Ja.
Also verglichen. Wir sprechen nicht davon, Wein, den man jetzt trinken kann, sondern verglichen mit dem, was man jetzt in Spanien, Frankreich, Portugal oder Italien auch teilweise bekommt. Dann war ich bei ihm im Keller und der Christian hat, der Volker, da alle Weine nebeneinander schön ausgebaut und wir haben die dann probiert und so und hat sein Cabernet gebracht heraus, sein Merlot damals, sein Saint-Laurent. Waren alle spannende Weine, aber ich habe gesagt, du, Volker, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man da jetzt eine Cuvée macht,
mhm,
dann ist das deutlich mehr zu erreichen als mit den einzelnen Weinen. Jetzt.
Ja.
Weil ich immer bei jedem habe ich das Gefühl gehabt, da fehlt was, dort fehlt was, auch wenn das Preis-Genuss-Verhältnis top ist, man kann die Weine trinken, aber man geht halt nachher nach draußen und sagt, wow, was ein Erlebnis. Und dann haben wir versucht, die zu cuvettieren.
Okay.
Und ich habe, siehst du, Volker, das könnte man jetzt vorstellen. Ah, man war nicht ganz sicher, ob das auch was für ihn ist. Und sage ich zu, gleiche Thema wie beim Rosé. Ich garantiere, ich nehme da eine Menge ab. Lass uns das mal versuchen.
Ja.
Und da haben wir den Nonplus Ultra eben auf den Weg gebracht.
Also quasi eine Bordeaux-Blend mit Saint-Laurent.
Genau. Mhm. Das ist im Prinzip ist es so zu nennen. Wobei das wirklich dann nicht geplant war, ein Bordeaux-Blend zu machen, sondern wir haben einfach die drei Partner genommen,
die, halt,
die wir am besten zueinander passen fanden. Und die Geschichte war, wir hatten zum Beispiel in der ursprünglichen Cuvée Syrah statt Saint-Laurent drin. Und da war es wirklich das Saint-Laurent, wenn man es auch gern ausspricht. Da war der Wein mir aber zu international. Vielleicht wäre es sogar der bessere Wein gewesen.
Mhm.
Aber er hat mit Deutschland nichts mehr zu tun gehabt.
Okay.
Und da haben wir den deutschen Part dazugegeben. Und dann hatte ich eben den Eindruck, jetzt kommt ein bisschen eine Würze rein, es kommt eine deutsche Erkennbarkeit rein. Es ist, jetzt erkennst du den schon als deutschen Wein, der elegant ist, aber der trotzdem einen Mehrwert hat. als man das eigentlich im deutschen Wein kennt. Die Weine lagen alle schon ein Jahr im Barrique zu dem Zeitpunkt, also war dann aber größtenteils gebrauchte Fässer. Und das hat dann einfach sehr, sehr gut gepasst. Die aktuelle Cuvée, also der Nonplus Ultra 16, lag jetzt 3 Jahre im Fass. Und dadurch sind wir noch einen weiteren Weg gegangen. Das war eigentlich auch geschuldet, dass ich eine Bordeaux-Flasche wollte. Er aber unbedingt, also er nur eigentlich diese Schlegelflaschen, die man vom Riesling kennt, im Programm hat. Und dann lagen die halt länger und länger, bis das irgendwie vom Abfüll alles dann funktioniert hat. Und was wir damit erreicht haben, ist jetzt auch wieder ein unheimlich runder Wein. Also ich persönlich tue mich da schwer zu sagen, der schmeckt nach Cassis oder hat das und hat Pflaume, sondern er ist so relativ saftig und schön zu trinken. Mhm. Man kann den Weg aufmachen, hat Spaß dabei, hat ein richtiges rundes Erlebnis und einen tollen Essensbegleiter, aber auch einen Solist.
In dem Sinne.
Prost.
Zum Wohl.
Weich, trotzdem hat eine Säure, die ihn deutlich von den Primitivus dieser Welt unterscheidet.
Definitiv.
Die Gerbstoffe sind sehr zugänglich, finde ich, aber sie sind da.
Samtig.
Und wie gesagt, allein aufgrund der Säure weißt du, kannst du auch noch 2-3 Jahre liegen lassen oder kannst du nur 2-3 Tage trinken.
Ja, ja, genau. Also der kommt in der Nase schon richtig gut, der kommt auch am Gaumen total voll fruchtig auch schon und trotzdem schön kompakt noch, kernig, also da weißt du, genau, 3 Jahre kann er auf jeden Fall. Ne?
Wobei ich jetzt doch sagen würde, Pflaume kommt relativ deutlich danach. Mhm.
So, ich fand auch in der Nase schon so leicht, so Pflaumenmus, so ein bisschen das Würzige noch dabei, genau, wie du es eben schon angesprochen hast. Ziemlich duftig, also da kommt ganz viel in der Nase schon raus, was am Gaumen bestätigt wird. Also, ja, ne, dieses leicht Veilchen, sehr duftig und dann diese Pflaume dabei, mega. Also, ja, echt gut. Saftig, kernig. Schöner Wein. Nonplus Ultra, aber wie kam es dir auf den Namen?
Vorhin hast du mich gefragt, ob ich was zu meiner Vergangenheit sagen will. Das ist dann, also ich habe mit 16 war ich schon selbstständig, kann man es nicht nennen, aber ich habe Konzerte veranstaltet. Ah. Das lag daran, dass ich auch schon immer einen anderen Musikgeschmack hatte als andere. Und die Bands, die ich gern sehen wollte, kamen halt nie in unsere Gegend. Mhm. Und da haben wir halt angefangen, dann eben mit kleineren Bands eben Konzerte zu machen und dann peu à peu auch größere Gruppen in die Region geholt haben, einfach weil sie nicht da waren. Da war auch kein kommerzieller Gedanke dahinter. Wir wollen die Band sehen, fertig.
Ja.
Wir waren noch relativ jung, wir konnten nicht so leicht wie heute, war das nicht irgendwo hinzufahren und die Bands waren noch nicht so unterwegs, wie sie das heute sind. Und da bin ich auch dann reingerutscht und habe für eine Band Management gemacht. Also, das heißt Management, ich habe mich ein bisschen drum gekümmert, dass die Gigs kriegen und so, dass sie ein bisschen durch Deutschland kommen. Und die hatten einen etwas blöden Namen, der hieß Buffdex. Und wir hatten eine Idee, eigentlich müsste man einen anderen Namen suchen. Und da habe ich eben einen Namen gesucht und da war unter anderem Nonplus Ultra dabei.
Ah, ja.
Das war eine deutschsprachige Band natürlich und da hat es halt gut gepasst auch, weil er auf dem Mic gut war. Aber irgendwann war der Punkt, wo die Band schon zu bekannt war, dass man den Namen noch ändert.
Ja.
Und diesen alten Zettel habe ich gefunden, als wir diesen Wein gemacht haben. Ach, wo man so Band-Namen aufschreibt. Und ich dachte, eigentlich, für mich so das Nonplusultra deutscher Wein unter 10 Euro.
Ja, perfekt.
Weil ich bis jetzt noch nichts getrunken habe, das ich jetzt besser gefunden hätte. Ja. Sonst hätte ich den Wein auch nicht gemacht, wie gesagt. Und da habe ich gesagt, ich wollte aber auch ein Etikett, dass es transportiert, dass der Wein ein bisschen buff, ein bisschen mehr direkt kommt und einfach moderner ist. Mhm. Und trotzdem nicht kommerziell, also nicht, wir haben da keine Restsüße drin. Das ist wirklich komplett durchgegoren. Also man hat deutscher Wein inzwischen, kann man ja fast in der Regel sagen, hat 6 bis 8 Gramm Restzucker, weil es halt einfach runter wirkt. Das wollten wir gar nicht. Wir wollten Wein, der zum Trinken da ist. Und die Mengen gibt es von dem auch gar nicht, dass man da jetzt Riesenmengen verkaufen muss. Okay. Also der ist immer locker weg, bis er nächste Jahr kommt. Passt immer gerade sehr schön.
Ja, schön.
Und im Rosé tun wir es da nicht schwerer, nur schwerer, weil man halt vom Verkaufen hat. Eigentlich ist der auch immer weg, bis der nächste kommt.
Ja, schön, schöne Sache. Ja, das Etikett schreit schon. Ne? Das siehst du richtig, da sieht man diese Band-Vergangenheit so in die Punk-Rock-Richtung. Richtig cool, ja. Macht Spaß. Und unter 10 Euro, was kostet der Wein?
8,50.
Ach, perfekt, super. Also Preis-Genuss-Verhältnis auch hier hervorragend. Schön. Das, ja. Jetzt kommen so ein bisschen leicht Tabaknoten irgendwie raus. Also ja, entwickelt sich, ne?
Mit so einem Wein, ja, das ist immer das Thema. Muss so ein bisschen, gerade ein bisschen handgemachten Wein. Der Volker ist ja noch auch von der Kellertechnik. Mhm. Ein sehr ursprünglicher Winzer.
Schön. Ja, gerade in der, um gegen den Massenwein anzukämpfen, ja, muss man ja auch schauen, dass man wirklich.
Ja, sie ist halt aus der Not geboren. Sie hat, beim Volker war es schon so, dass der Vater recht überraschend gestorben ist und halt auch diese alte Schiene an Kunden auch bedient hat damals in Rheinhessen und er natürlich dann da reingeworfen wurde und auch seinen eigenen Weg finden musste, aber natürlich war nicht viel Geld da.
Ja.
Und er musste mit den alten Gerätschaften arbeiten. Er freut sich halt auch unglaublich, wenn er eine neue Pressmaschine hat, die einfach noch schonender arbeitet und so weiter. Aber er hat das Handwerk halt auch gelernt mit Dingen, wo es sicherlich nicht so leicht war.
Und da lernst du es am besten, ja, gegen die Widrigkeit sich durchzusetzen. Schön. Das nächste Glas.
Zum Abschluss, am Abschluss.
Genau. Diesmal von der Farbe fast schon ein bisschen dunkler, der Lemberger. Weingut, kannst du zu dem Wein auch noch was sagen?
Das ist das Weingut Plag in Könbach im Kraichgau. Kraichgau generell würde ich beschreiben als privilegiert, weil es sehr wenig Winzer gibt, die ihre Weine dann auch in der Regel zu teuer verkaufen können und wollen. Und der Gegenentwurf dazu ist eigentlich der Philipp Plag. Auch so ein Thema, ein Weingut, das ich seit dem ersten Tag beobachte, auch damals besucht habe, war ein Besen drin, aber es war immer so ein bisschen, das war nicht ganz meins. Die haben auch schon früh schon mit Barriques experimentiert. Ich kann mich an einen grauenhaften Versuch von Gewürztraminer in Barrique erinnern, da mir ich dann die Fußzehennägel hochgerollt hat. Danach habe ich dann auch ein bisschen den Kontakt verloren, hatte dann mit einem Gastronomen Kontakt, mit dem ich gerne arbeite, mit dem Ante, der das Vintage in Oberhausen im Waghäusl auch führt. Das ist auch ein sehr weinaffiner Mensch und der auch eine ganz witzige Gastronomie betreibt. Und der hat gesagt, Mensch, du, ich brauche nur ein paar Kraichgauer Winzer.
Ja.
Und da die ganz großen Winzer, die wir haben hier zwei, drei wirklich Big Player, nie hundertprozentig mein Ding waren, ich die anderen in der Regel für zu teuer gehalten habe oder noch halte, und mir der Name Plag dann mehrmals hier um die Ohren gehauen wurde, habe ich gesagt, Mensch, jetzt fahre ich da mal zum Plag hin und mache da mal einen Verkostungstermin wieder. Dann sind wir da eingeschlagen, haben probiert und dann inzwischen hat es auch nicht mehr der Vater gemacht, sondern obwohl der Vater nicht auch nicht ein toller Winzer ist, sondern der Philipp übernommen und unglaublich gute Weine zu einem fantastischen Preis-Genuss-Verhältnis erzeugt. Also gerade hier mit seinem Lemberger hat er schon mehrmals jetzt den deutschen Lemberger Preis gewonnen.
Wahnsinn.
Und das gegen große Konkurrenz aus Württemberg, die natürlich auch deutlich mehr Einfluss haben sollten auf den Württemberger Lemberger Preis.
Klar.
Uns als Partner freut es natürlich diebisch, das möchte ich nicht verhehlen.
Ja,
ist auch klar.
Klar.
Und den Philipp unterstütze ich halt gern, weil auch unsere Philosophie widerspiegelt. Kleiner Winzer, der wirklich Schritt für Schritt seinen Weg geht, ohne große Investoren, sondern einfach durch tolle Arbeit sich nicht selbst in den Vordergrund drängt, sondern welchen ein sehr, sehr zurückhaltender Mensch ist auch und einfach einen tollen Job macht für die ganze Familie. Also ist auch, die haben da einen Besen offen, da rennt die ganze Familie dort, macht und tut noch. Und ich glaube, sie hätten es inzwischen wahrscheinlich nicht mehr nötig, weil das Weingut wirklich gewachsen ist. Aber ich glaube, solange es die Gesundheit zulässt, machen sie es einfach, weil sie es gern tun.
Schön.
Und weil sie es auch leben.
So wie du.
Und, ja, so wie ich teilweise. Ja. Und deswegen wollte ich den Philipp eben auch hier heute auch mal ein bisschen präsentieren.
Hm.
Das ist jetzt, und interessant die Geschichte auch, als ich den das erste Mal probiert habe. Und ich sage, wow, da gibt es einen großen Lemberger hier im Kraichgau, der kostet zwischen über 50 Euro. Ich habe den probiert und hatte gerade zwei Wochen vor den anderen im Glas. So, der ist doch viel, viel besser, hat auch nur ein Drittel gekostet davon.
Hm.
Dann hatte ich noch drei Österreicher im Kühlschrank. Ich sagte, ja, Zeit für eine Probe. Weine verdeckt, vier Leute eingeladen. Dann haben wir die verdeckt verkostet. Jeder hat seine Bewertung gemacht, wupp, hingeschrieben. Die Österreicher waren alle über 30, aber unter 50 Euro noch.
Ja.
Und in der Verkostung war es dann tatsächlich so, dass der den ersten Platz belegt hat, die drei Österreicher dazwischen. Und der teuerste Wein war der letzte.
Der teuerste war der letzte, ja. Wahnsinn.
Und das war sehr, sehr spannend halt auch, weil es auch unseren Eindruck, den wir spontan hatten, aber auch Verkostung natürlich, du hast selbst schon erwähnt, oft schwierig ist. Und weil dann beinhaltet hatten, wenn wir echt nur zu fünf waren, die Weine mehrmals und wirklich mehreren Flights probiert haben. Okay. Es war keine Einschluckgeschichte, sondern es war ein Ergebnis harter Verkostung.
Schön. Und dann gleich von mehreren Personen so entschieden. Wahnsinn.
Und wie gesagt, jetzt dieses Jahr gerade wieder ganz aktuell den Deutschen Lemberger Preis gewonnen.
Schön. Welcher Jahrgang?
Das müsste dieser aktuelle Wein sein, wobei er den Preis gewonnen hat. Ist ja mit einer Reserve, die limitiert war.
Verstehe.
Und das ist eigentlich der Top-Lemberger, der bei ihm auch erhältlich ist und der auch qualitativ in dieser Liga mitspielt.
Genau. Ja. Lemberger Excellence steht auf der Flasche.
Das ist die Linie.
Schön. Hört man natürlich dieses Geschmatze und Getränke, aber das gehört dazu. Wenn ich schlürfe, der trinkt nicht richtig.
Und es macht auch Spaß hier drin. Maul voll Wein.
Total.
Ja, das ist richtig ausfüllend, aber sensationelle Tannine auch dann.
Boah. Wahnsinn.
Und so müssen die auch sein. Die müssen da sein. Sie dürften jetzt auch sogar noch ein bisschen ruppiger sein, sage ich fast. Mhm. Aber Lemberger hat halt einfach eine andere Struktur.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Aber wenn es ein Bordeaux wäre, würde ich es auch ruppiger akzeptieren. Und, aber du merkst einfach, es ist ein richtig toller Rotwein mit Struktur, mit Säure, mit Frische. Und du kannst es noch liegen lassen, aber du kannst es noch aufmachen jetzt und trinken. Habe ich bewusst jetzt am Samstag geöffnet, ohne dass er ein bisschen schon mal atmen kann.
Ja, das hat ihm auf jeden Fall gut getan. Ne? Es hat ein bisschen weicher gemacht, zugänglicher. Ja. Aber auch diese, ne, diese Milchsäure durch die Gärung, das schmeckst du raus. Das ist wirklich, das ist viel weicher. Als so ein Pinot Noir dann auch wird, ja, es ist total beeindruckend, ja. Also Lemberger trinkt man ja nicht so oft, muss man halt auch einfach sagen.
Auch deswegen, würde ich wohl was Typisches aus dem Kraichgau
trinken. Genau, ja.
Und, wobei so ganz typisch, so viele Lemberger Winzer gibt es gar nicht. Das ist eher diese Grenze dann zu Württemberg.
Genau, dann eher Württemberg.
Bisschen, ja, zelebriert.
Aber so schön mal hier was Regionales quasi auch zu pushen, ja, finde ich total spannend.
Hätten wir jetzt Sommer gehabt, hätte ich da vielleicht noch ein Auxerrois gebracht. Das ist auch eine typische Rebsorte hier aus der Gegend.
Und, haben wir auch bei uns in der Ecke, gerade Luxemburg, dann auch relativ viel Auxerrois.
Stimmt, stimmt, das ist auch ein Thema. Ja. Aber wir beide schauen gerade raus und das wäre das richtig mies.
Ja, ich glaube, also auf der Autobahn habe ich auch fast nichts gesehen auf dem Weg hierher. Langsam wird es ein bisschen besser.
Ja. Passt der Rotwein besser?
Passt ja sehr gut. Sehr gut. Ja, also das Holz schmeckt es eigentlich kaum raus. Also so leichte Vanilleanklänge sind da. Aber wirklich, aber es sorgt halt für diesen gereiften Eindruck, für dieses samtige Tannin, sehr schön weich, volle Frucht, aber auch komplex. Das ist kein einfacher Wein, ne?
Das ist schon, da hängt ja auch viel Arbeit rein,
Wahnsinn.
Ja, da ist der auch sehr, sehr konsequent, der macht halt eher weniger und macht wirklich das, was auch seinen Ansprüchen dann entspricht. Und es ist das Schöne dann an Plags auch, dass sie da eher mal verzichten auf den Jahrgang oder sagen, da gibt es nur ganz wenig Flaschen und dann ist halt ausverkauft. Es ist auch nicht unbedingt zwingend, man hat zumindest nicht den Eindruck, wenn man hinkommt, es steckt da eine kommerzielle Pflicht dahinter oder man will jetzt steinreich werden, sondern die wollen einfach ihr Ding weitermachen, was das halt Generationen zu tun.
Einfach guten Wein.
Ja.
Schön. Wie lange war der im Holz?
18 Monate.
Ja. Super. Also toller Abschluss. Wir haben es hier gesteigert, will ich nicht sagen. Ja, also die sind man alle Top-Qualität. Die klassische Weiß nach Rot-Geschichte. Hast hier eine schöne Bandbreite aufgebaut an sehr individuellen Weinen. Und ich glaube, das ist auch so, könnte man hier als Fazit der ganzen Geschichte ziehen. Eigentlich der Weinhändler hat noch die Möglichkeit, individuelle Winzer mit individuellen Produkten zu pushen an Käufer eigentlich, die genau das suchen, ne? Die eben nicht den Massenwein suchen, nicht den Wein aus dem Regal ziehen wollen, sondern die individuell beraten werden wollen und Wein bekommen wollen, der zu ihnen passt. Und das hast du mit dieser Weinauswahl auf jeden Fall gezeigt. Richtig cool auch, dass da Produkte sind, wo du deine Finger mit drin hast. Das finde ich mega spannend, total genial, dass das auch noch funktioniert, ne? Und dass die Winzer sich auch drauf einlassen, das ist total sympathisch, richtig gut. Bevor wir hier das Interview quasi schließen, hast du noch irgendwie abschließende Worte? Willst du noch vielleicht einen Zukunftsausblick uns geben? Wie glaubst du zum Beispiel, wenn wir das Thema Weinfachhandlung nochmal angreifen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird? Hast du da einen Eindruck? Wie glaubst du, dass es weitergeht mit euch oder mit dem stationären Weinhandel eigentlich?
Also ich befürchte stark, dass der Fachhandel natürlich an Einfluss und Stärke verliert, Was, wie ich schon erwähnt habe, auch von dem Aspekt her schade ist, weil wir natürlich auch uns bemühen, Dinge zu unterstützen, die vielleicht kommerziell dann auch verschwinden werden. Und ich hoffe, dass es dann wieder Besinn gibt, dass man wirklich auch sagt, man geht zum stationären Händler, holt sich seinen Wein. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass man natürlich überteuerte Preise akzeptieren muss. Ich denke, wenn man sich da informiert und schlau macht, findet man auch genug Händler, die sehr fair arbeiten, die nachhaltig arbeiten, auch mit den Winzern in Kontakt stehen und einen guten Gegenwert für sein Geld präsentieren können. Da bin ich wirklich fest überzeugt davon. Ausnahmen bestehen wie überall die Regel. Das ist klar.
Leider. Ja.
Aber ich glaube, dass die eh schon größtenteils vom Markt verschwunden sind.
Genau, ich glaube auch, dass wer das nicht liefert, wer nicht authentisch ist, wenn ich hier den Kunden auch was bieten will, den frisst der Markt sowieso. Irgendwelche abschließenden Worte, Andreas?
Eigentlich, glaube ich, haben wir fast alles gesagt.
Ich glaube, wir haben lang gesprochen, viele gute Weine getrunken und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, glaube ich. Und damit möchte ich mich bedanken für diesen
schönen Interview. Lasche Genesung und deine Frau, dass sie mitdrücken genau. kann beim nächsten Mal.
Nächstes Mal. Genau. Gute Besserung und danke, Andreas, dass wir hier sein durften für diese schöne Verkostung und dass du dir die Mühe gemacht hast und die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Dankeschön.